gibt gerade mal 6 Menschen auf dieser Welt, die im Handball wirklich alle großen Titel gewonnen haben. Die 5 großen. Olympia, WM, EM, Champions League und die härteste Meisterschaft, die deutsche Meisterschaft. Und ich freue mich total, dass wir eine dieser Legenden heute hier am Start haben. Von der SG Flensburg-Handewitt, Lasse Swan. So heißt er aber eigentlich gar nicht. Werden wir gleich lernen von ihm, wie sein Nachname denn eigentlich ausgesprochen wird. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz im offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmiso, mein Name. Ihr kennt mich vielleicht aus der neu aufgesetzten Handballkonferenz auf Sky. Muss ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Letzten Donnerstag war ich da das erste Mal am Start. Wenn ihr es schon gesehen habt, lasst mir gerne mal auf Instagram oder so ein Feedback da. Würde mich sehr interessieren. Oder schaut es euch unbedingt mal an. Aber jetzt soll es natürlich um Lasse Swan, ich nenne ihn jetzt trotzdem mal so, gehen. Ihr werdet es dann gleich hören, wie es richtig heißt. Das ist so geil, dieser Moment, wie er uns in dieser Folge mitnimmt in seiner Gefühlswelt nach dem Champions-League-Titel, dem Sieg gegen Kiel im Finale 2014. Das ist ein absoluter Gänsehautmoment. Wir werden über mentale Stärke reden. Viele sagen ja, lass nur gute Gedanken zu. Lasse hat sich sehr viel damit beschäftigt und einen ganz anderen Ansatz. Und klar, wir reden natürlich über das Spiel der Spiele, das Nordderby. Gegen Kiel steht für Flensburg ja an und es wird für Lasse wohl das letzte Mal, zumindest in der Liquimoli HBL sein, dass er dort spielt, denn dieses 14. Jahr Flensburg wird ja sein letztes sein. Ihr merkt, wir haben sau viel zu bereden und wir haben einen neuen Sponsor an Bord. Ich freue mich sehr, dass die Folge von Hummel präsentiert wird, muss ich euch wahrscheinlich nicht weiter vorstellen. Da gibt es überragende Sportklamotten und Schuhe, ist der offizielle Ausrüster der Liquimoli HBL. Und die haben sich was Neues überlegt für die neue Saison. Die XK Collection steht für 10.000, also X, die römische 10 und K, 10.000, leicht zu merken. Denn so lang braucht man in Stunden Training, um in einer Sache wirklich top, top, top zu werden. Kann Lasse, glaube ich, bezeugen oder auch Niklas Landin, der in dem Spot, den habt ihr ja schon gesehen, von Hummel auftaucht. Und so ein bisschen das Highlight dieser XK Collection, finde ich zumindest, ist der neue Indoor-Schuh Algis. Das ist echt, der hat so eine biobasierte Aufpolsterung, das kriegst du in keinem anderen Schuh der Welt. Schaut gern mal bei hummelsport.de vorbei auf der Seite, den genauen Link, damit ihr den findet und die neue Collection euch angucken könntet. Hauen wir euch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Lasse. Wie heißt der nochmal mit Nachnamen? Das klären wir jetzt. Lasse, ich sage jetzt mal bewusst nur deinen Vornamen. Grüße dich. Und du darfst uns dann nochmal erzählen, wir haben eben drüber geredet, wie heißt dein Nachname eigentlich, wenn man ihn richtig spricht? Das mal als erste Klärung.
Also auf Dänisch erstmal guten Tag. Servus. Und ja, danach, also das in Dänemark sagen auch viele, dass die Name ganz falsch, weil das geht auch, hängt ab von die Dialekt. Aber die richtige Aussprache ist Swain.
Swain. Und wir haben alle, ne? Und ich glaube, die meisten sagen in Deutschland Lasse Swan oder vielleicht mal Swan.
Ja.
So, ne? Aber das hast du nie jemandem gesagt, dass alle falsch liegen.
Nein, also und wie gesagt, also die in Dänemark können die das auch nicht richtig. Und deswegen habe ich auch gedacht, in Deutschland sage ich auch nichts. Ich komme gut klar damit, mit Swan. Und ja, was ich dir auch vorher gesagt habe, die letzten 13 Jahre habe ich das so gehört und dann schärfe ich das bestimmt auch mein letztes Jahr.
Sehr gut, sehr gut. Gut, ich werde das versuchen. Wenn ich euch das nächste Mal kommentiere, wird ja leider nicht mehr so oft geben, dass man dich kommentieren kann in Deutschland, aber dann werde ich versuchen, das ganz richtig zu sagen, dir zu ehren. Ja. Du bist gerade bei dir zu Hause oder wo treffe ich dich
gerade? Nee, ich bin gerade in die Geschäftsstelle in Flensburg.
Ah, okay, alles klar. Okay, also sitzt bei Schmeschke und Glandorf um die Ecke oder sind die heute nicht zu Hause?
Ich glaube, die haben Urlaub oder sowas. Die sind auf jeden Fall momentan nicht hier.
Was, Dirk Schmeschke hat auch mal Urlaub?
Ja, ich glaube nicht. Die sind einfach, die arbeiten bestimmt irgendwo anders heute.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wahrscheinlich von zu Hause. Du wirkst eigentlich so ganz, ganz gut gelaunt. Hast du das Ding gegen Erlangen schon verdaut oder hängt es dir noch ein bisschen nach?
Nein, natürlich überlege ich das ab und zu immer noch, aber das Ding ist, mit so vielen Spielen in einer Saison und übermorgen haben wir schon das nächste Spiel, unser erstes Spiel in die Champions League. Dann,
was für eins, ne?
Okay, genau. Und deswegen haben wir nicht den Luxus, zu viel nachzudenken über was schon passiert ist. Das ist zum Glück etwas, was wir, wo wir gewöhnt sind hier in Flensburg, das schnell abzuhaken und weiter. Das ist genauso diesmal.
Ja, ihr habt, genau, ich will dich dann auch gar nicht zu lange mit dem Spiel aufhalten, es nur so ein bisschen so erklären, wie du es von innen sozusagen gesehen hast. Lag es dann doch dran, dass einfach zu viele Rückraumspieler, ist ja unfassbar bei euch, ihr hattet ja eigentlich gar keinen Rechtshänder mehr, dass zu viele verletzt waren, oder was würdest du sagen, war das Problem?
Nein, also wir haben ja letztes Jahr auch erlebt, wie wir viele Spieler verloren haben. Das haben wir ja dann auch trotzdem geschafft, bis zum letzte Sekunde. Das ist eigentlich genauso diesmal. Ich finde, das Spiel gegen Erlangen hätten wir auch viel früher wegpacken können. Wir hatten gute Möglichkeiten, noch mehr in Führung zu gehen. Wir hatten vielleicht nicht Lösung genug am Ende gegen ihren 7-6 und das ist natürlich etwas, wo wir drauf gucken danach, was hätten wir besser machen können, weil zu sagen, dass wir wegen verletzter Spieler das Spiel nicht gewinnen konnte, ist falsch in meinen Augen. Ich finde, wir haben genug Qualität in die Mannschaft, auch solche Spiele trotzdem zu gewinnen.
Ist das dann auch der Plan gegen Barcelona jetzt oder ist das nochmal eine andere Hausnummer?
Na, aber natürlich, also die Spiele kommen ja auch jetzt. Jetzt haben wir Donnerstag Barcelona, am Sonntag müssen wir nach Kiel, dann haben wir eine Reise nach Porto und dann kommt Paris auch. Also so die Gegner sind ja unheimlich stark und natürlich sind wir irgendwie auf jeden Fall so, was die Vorbereitung angeht, ein bisschen unter Druck wegen Verletzung. Aber das war eigentlich nie ein Thema für uns, dass wir zu viel Fokus da drauf haben, weil wenn wir zu viel Fokus da drauf haben, dann setzen wir vielleicht auch am Ende und sagen, ja, vielleicht war es deswegen. Und dann wird das so eine Entschuldigung, weißt du, schon vor das Spiel. Und wenn wir dann verlieren, dann können wir immer uns hinsetzen und sagen, ja, das war nur, weil wir haben verletzte Spieler. Und so geht das nicht. Und das haben wir auch letztes Jahr super gemacht, finde ich. Ich finde, die Art und Weise, wie wir die letzten 4 Monate geschafft haben von der Saison letztes Jahr, war unglaublich, finde ich. Die Moral und die Art und Weise, wie wir das gemacht haben, war unglaublich. Und dass wir dann auch am Ende fast Meister wurden, das war nicht zu fassen. Also, weil viele sehen ja, wie viele Verletzungen wir haben, aber wenige sehen, was richtig in der Mannschaft passiert und wie wir trainieren können und wie wir die Spiele schaffen und wie die Spieler aussehen nach die Spiele. Was wir letztes Jahr gemacht haben, war unglaublich. Und natürlich hoffen wir alle, dass das nicht wieder so eine Saison wird mit vielen Verletzungen. Ja. Also diesmal ist das ja auch ein bisschen anders, weil die Verletzungen sind schon da und wir warten irgendwie, dass die zurückkommen.
Weißt du denn so, wann die zurückkommen? Kommt vielleicht jemand schon zu den nächsten Spielen zurück? Es sind ja so viele, ne? Es ist Röth, Semper, Göran Schöhardt, so viele. Weißt du, wann wer zurückkommt, so ungefähr von den Kollegen?
Ja, nicht ganz genau, aber da gibt es ja bestimmt einen Plan und die Ärzte und die Physios und Mike und die Spieler haben natürlich einen Plan von wann die zurückkommen sollen und die trainieren ja jeden Tag dafür, dass die auch zurück auf die Platte sind und wir freuen uns, riesig, dass wir dann auch alle dabei haben wieder, weil ich finde auch und ich glaube auch die meisten können auch sehen, wie viel Qualität eigentlich da reinsteckt in unserer Mannschaft diese Saison.
Ja. Wärst du denn, ich meine, Holger Glandorf hat in seiner letzten Saison noch mal rechts außen gespielt. Wärst du bereit, noch mal auf halb rechts auszuhelfen?
Ja, also das ist tatsächlich lange her, dass ich halb rechts gespielt habe. Aber ich habe das mal gespielt, auch in Flensburg.
Wirklich?
Ja.
Da erinnere ich mich gar nicht mehr. Ja.
Nein, also das war auch nicht so ein ganzes Spiel, aber so für einige Minuten habe ich schon auf halb rechts dominiert ist vielleicht zu viel zu sagen, aber ich war auf jeden Fall da.
Ja, Ja, und? Hat Mike schon mal gefragt, ob du dir das noch zutraust, das nochmal zu spielen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er meint nach meinen Schulterverletzungen letztes Jahr, dann ist die Wurfqualität wahrscheinlich nicht so, wie es früher war.
Ja, das verstehe ich. Und was nehmt ihr euch denn eigentlich so vor? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Stefan Kretschmer gesagt hat, dass ihr Meister werdet, am Ende vor Kiel landet. Ist das euer Ziel oder was habt ihr euch intern so draufgeschrieben, was ihr schaffen wollt in der Saison?
Aber also unser Ziel ist eigentlich das gleiche jedes Jahr. Also wir möchten jedes Spiel gewinnen und wir machen unsere Vorbereitung. Also egal, welche Gegner wir haben, dann machen wir die Vorbereitung genau, wie wir immer machen, um uns am besten, also so gut zu vorbereiten wie möglich. Und das machen wir jedes Mal. Und wenn wir das machen jedes Mal, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, jedes Spiel zu gewinnen. Das heißt nicht, dass wir das tun, aber das heißt auf jeden Fall, dass die anderen auch gut sein müssen, ob uns zu schlagen. Und das ist unser Ziel jedes Mal. Also wir haben natürlich Hoffnung für die Saison, aber unsere Ziele sind sehr kurzfristig, weil wir wissen auch, wie schnell das gehen können mit Verletzungen oder was sonst. Und deswegen müssen wir das halt Spiel für Spiel nehmen.
Ja. Siehst du denn Kiel eigentlich als den Hauptkonkurrenten oder wer würdest du sagen, kann da dieses Jahr ganz oben spielen?
Ja, ich finde, gibt es mehr gute Mannschaften. Ich fand das schon letztes Jahr außergewöhnlich, dass wir und Kiel so viele Punkte waren vor die anderen, weil ich finde, da gibt es auch andere Mannschaften mit viel Qualität und ich finde, eine Mannschaft so wie Berlin oder Magdeburg, die sind nicht schlechter geworden für diese Saison. Ja. Also und deswegen können die bestimmt auch da mitspielen, Rhein-Neckar genauso. Also wir sitzen oft vor der Saison und sagen, ja, diese Mannschaften, die können richtig gut sein. Und dann irgendwann, dann klappt das denn doch nicht. Und das ist natürlich die Herausforderung für die Mannschaften, die genau unter den Top liegen, dass die diesen Qualität auch reinkriegen, dass die richtig gut spielen, jedes Spiel. Und dass die diesen Ausrutscher, natürlich, wir haben auch Ausrutscher ab und zu, zum Beispiel jetzt wie gegen Erlangen, aber dass das dann nicht zu oft passiert.
Und mehr Konstanz, ne?
Genau.
Das ist das,
genau,
was alle immer suchen. Ja.
Genau, das ist das, was alle suchen, aber das ist nicht einfach. Das fordert schon viel von alle. Also nicht nur die Spieler, sondern auch Trainer und Geschäftsstelle und alle die etwas zu tun hat mit den Mannschaften. Also das fordert schon viel und das ist natürlich das, wo wir richtig stolz sind, dass wir das die letzten viele Jahre auch geschafft haben, diese Konstanz zu haben und immer dabei sein zu können, wenn die Meisterschaft entschieden werden soll.
Ja, ihr habt ja, du hast vorhin schon mal angesprochen, unfassbares Programm, jetzt direkt wieder zum Start, Donnerstag gegen Barcelona, Sonntag dann gegen Kiel, das Spiel der Spiele, ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern fast so in ganz Europa. Was machst denn du in so einer Woche? Ich meine, da muss man sich ja wahrscheinlich vor allem mental, da werden wir nachher doch drüber reden, sehr, sehr drauf einstellen. Ist das für dich dann eine normale Trainingswoche wie jede andere oder versuchst du ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen oder wie bereitest du dich auf so Aufgaben vor?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Spieler zu Spieler und das ist auch, ich vorbereite mich auch jetzt anders als vor 8 Jahren zum Beispiel.
Was hast du geändert?
Ich glaube, ich habe mehr Ruhe gefunden. Also ich glaube tatsächlich, dass vor 8 Jahren zum Beispiel, da war ich mehr nervös, also so durch eine ganze Woche und sehr so angespannt die ganze Woche vor ein Derby. Also jetzt bin ich mehr sicher in das, was ich machen muss vor ein Spiel und wie ich mich am besten vorbereite und wie ich, wenn wir in die Halle kommen, auf 100% bin. Das weiß ich viel besser jetzt als vor 8 Jahren zum Beispiel.
Ja. Ist für dich auch viel, gerade wenn ich jetzt dran denke, dass es gegen Niklas Landin geht, den du ja gut kennst, schaut man sich dann nochmal an, wo man dem vielleicht doch vorbeiwerfen kann, ist von außen gegen ihn ja besonders schwierig, oder was macht man vielleicht nochmal extra vor so einem Spiel wie gegen Kiel?
Ich überlege immer, wo ich vorbei den Torwart werfen kann, egal ob das ja. Niklas ist oder ein anderer, aber... Mhm. Aber natürlich ist das immer besonders, wenn du gegen deine Freunde spielst. Das war immer besonders für mich. Aber am meisten vor dem Spiel finde ich, dass das so ein bisschen komisch ist und natürlich auch nach dem Spiel. Aber so während das Spiel, dann glaube ich, dann für mich auf jeden Fall ist das nicht schwer, da irgendwie das zu trennen, weil das geht alles so schnell und wir sind so fokussiert alle auf das, was wir machen und deswegen überlegen wir das nicht so richtig im Spiel. Also ich kann ja mal auch erinnern, dass ich auch Niklas ein paar Mal ins Gesicht getroffen habe. Und das ist ja
lieben die Torhüter, ne?
Ja, genau. Und wo ich meine, also hätte ich überlegt, dass das ein guter Freund von mir, der ins Tor steht, dann hätte ich vielleicht nicht so um den Kopf geworfen. Yeah. Und deswegen ist das ein gutes Zeichen, dass so während die 60 Minuten, dann ist das nicht dein Thema.
Oh, wie reagiert er denn da? Ich glaube, er hat jetzt gerade am Sonntag ja einen von Kai Häfner, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ins Gesicht gekriegt.
Ja.
Wie hat er damals reagiert, als du ihn abgeschossen hast?
Ja, er wurde sauer, auch weil ich habe nicht so richtig gesehen, wo ich hingeworfen habe und deswegen bin ich einfach zurückgelaufen, ohne mich zu entschuldigen.
Oh, okay.
So, ich glaube, er und so wie ich das erinnere, auch die ganze Halle in Kiel, die waren ein bisschen unzufrieden, kann man sagen.
Hast dir ein paar Freunde gemacht,
ja,
beim Nachbarn.
Ja.
Wie ist das? Ich meine, du hast jetzt so oft gespielt. Du spielst seit 2008 in Flensburg. Das muss ja, ich meine, das wird ja dein über 30. Nordderby. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber mit in der Champions League habt ihr euch ja auch mal getroffen und jedes Jahr zweimal in der Liga so. Also du hast das Spiel ja so oft gespielt. Was ist so das Besondere daran?
Also das Besondere ist natürlich... diese Rivalität, was da ist und dass wir auch viele Jahre so einen Zweikampf gehabt haben um die Meisterschaft. Das ist natürlich das, was diese Spiele auch, wo das so richtig geil wird. Ne? Und dazu kommt ja dann die Fans. Die Fans sind hier in Flensburg auf jeden Fall richtig heiß auf das Spiel. Und wenn wir diesen Spiel, also die können mit viel leben, wenn wir Kiel auch schlagen. Ne? Und das ist natürlich auch etwas, was man spürt während des Spiels. Besonders hier in Flensburg, wenn die Halle voll ist und Kiel in die Halle kommen, dass die Zuschauer und die Fans schon heiß sind, eine halbe Stunde vor das Spiel überhaupt anfängt. Ne?
Und, merkt man das auch so in der Stadt irgendwie? Sagen die dann unter der Woche mal, ey, die haut er aber gefälligst weg am Sonntag?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja. Das ist nicht oft, dass die so in der Woche vor ein Spiel das anspricht. Aber man kann sagen, das letzte Heimspiel, was wir haben vor ein Kiel-Spiel, da wird ja immer etwas gesungen, so bei den Fans, so nach dem Spiel. Das ist eigentlich egal, wie das Spiel gelaufen ist, aber erinnere Jungs, nächstes Spiel oder nächstes Mal, wenn ihr hier spielen, dann hauen die Kieler weg. Das sind die immer heiß drauf. Und das ist ja gut. Also ich mag das. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Man sieht das ja auch im Fußball. Dass diesen Derbys, das ist etwas Besonderes und da kommt so ein bisschen mehr Gefühle rein, ein bisschen mehr, ja, da kommt ja auch ein bisschen mehr Hass rein, also natürlich bei den Zuschauern, aber auch bei also uns Spieler untereinander, da kommt ja auch ein bisschen mehr, auch wenn wir, wenn viele von uns Freunde sind untereinander, dann ist das irgendwie diese 60 Minuten und das ist halt Kiel gegen Flensburg und Ja, also ab und zu ist das schwer zu beschreiben. Man muss das erleben, weil ich glaube, ja, wenn du in die Halle sitzt und das erlebt, diese Stimmung, natürlich mit volle Halle und sowas, dann ist das schon was Besonderes. Und ja, und das ist auch ein Highlight in meinem Kalender jedes Jahr.
Mhm. Das schaust du dir auch direkt an, wenn der Spielplan rauskommt, so? Wann geht's gegen Kiel? Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall das erste Spiel, das ist oft das, was wir uns immer angucken. Wann ist das? Die letzten paar Jahre war das ja immer so Anfang an der Saison. Nicht direkt das erste Spiel, aber so Beginn der Saison auf jeden Fall. Und dieses Jahr genauso. Und deswegen war es natürlich nicht schwer, das hier auszusuchen.
Ja. Glaubst du, ist das, ihr habt jetzt beide nicht viele Neuzugänge, aber Kiel hat ja wirklich gar keine, die sind schon sehr gut eingespielt. Kommt euch das entgegen oder ist es ein bisschen schwerer für euch, dass es so früh in der Saison ist?
Also ich glaube, wenn du nur auf solche Sachen gucken, dann ist das natürlich ein Vorteil, dass du keine neuen Spieler haben, damit du also alle kennen einander, wissen die Laufbahnen, kennen die Timing ist ein bisschen besser da. Aber ich finde auch, dass wir das bis jetzt gut gelöst haben mit den neuen Leuten. Ich habe auf jeden Fall den Gefühl, dass die sich gut eingelebt haben hier in Flensburg und auch in die Mannschaft. Die sind alle super Typen und passen gut rein in die Art und Weise, wie wir spielen. Und deswegen bin ich mir auch sicher, dass die uns viel zugeben werden. Also die haben viele Qualitäten, was wir brauchen können. Ja. Aber wenn du so erstmal da drauf guckst, ist das natürlich gut, immer das gleiche, also die gleiche Mannschaft zu haben.
Mhm. Sind ja wieder drei Dänen, glaube ich, alles, die neu beziehungsweise zurückgekommen sind mit Kevin Möller. Ne? Ihr habt ja da immer eure, ich meine, Dänemark ist ja auch so nah von Flensburg aus, das macht ja irgendwie auch Sinn. Aaron Mensing ist mir schon besonders aufgefallen, die eine Fackel, die der da gegen Minden rechts oben reingehauen hat. Ist das so, kannst du mal erzählen, ist das so, was der ist ja noch ein bisschen jünger, an dem werden wir sicher alle viele Jahre noch Spaß haben. Ist das so, was der typisch kann oder was bringt der so mit und was ist er für ein Typ?
Ja, also ich habe ja auch andere Leute gesagt, ich sage, für mich ist er ein junger Rasmus Lauge. Also er hat ja irgendwie die gleiche Körper, vielleicht ein bisschen besser Wurf als Lauge, aber Lauge hat ja dann auf jeden Fall noch ein besser Blick für das Spiel und ein besser Gefühl für das Spiel. Aaron muss immer noch viel lernen, das ist sein erstes Jahr in die Bundesliga und muss auch lernen, wie was die Unterschiede sind zwischen die Bundesliga und die dänische Liga. Aber das, ich glaube, man hat schon gesehen gegen Minden, welche Qualitäten er hat und wie gut er eigentlich auch reinpasst in die Art und Weise, wie wir spielen. Aber gib ihn ein paar Jahren und dann glaube ich auch, wenn er die Entwicklung so weitermacht, wie er die ersten Monate hier gemacht haben, dann kommt er auf jeden Fall auch näher an Lauge ran, weil ich finde, die Art und Weise, wie die spielen, ist ein bisschen ähnlich.
Da hast du ihm jetzt aber einen ganz schönen Rucksack aufgesetzt.
Ja, ne? Natürlich. Aber ich vielleicht hört er das nicht. Dann ist er erst nach der Saison oder sowas.
Ich glaube, es ist aber klar geworden, dass du das sehr positiv meinst und nicht irgendwie als Druck oder so, den er haben sollte. Du hast ja auch gesagt, man muss ihm noch Zeit geben. Ich glaube, der wird jetzt dann 24 erst. Ne? Also der ist ja wirklich noch total jung. Kann man übrigens bei uns bei Sky und sowohl auch im NDR sehen, also jeder, der eine Chance haben will, Flensburg gegen Kiel, wer nicht in der Halle sein kann, kann ich nur empfehlen, sich das dann zumindest am TV anzuschauen. Und Kieler Halle wird ja wieder voll sein, ne? Das seid ihr jetzt auch gar nicht mehr gewohnt, vor 9000 Leuten dann zu spielen. Aber ich nehme mal an, du kannst dir da Motivation rausziehen, das pusht dich eher.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenmotivation für alle in die Mannschaft, dass wir wieder vor volle Halle spielen. Natürlich ist das auch Motivation für die Kieler, aber das ist ja das, was wir, das ist ja das, was wir möchten. Wir möchten ja in die Hallen überall in Deutschland spielen und in Europa spielen mit volle Halle. Das ist ja ein Riesending von das Handballspieler zu sein, dass wir so viele Spiele erleben mit so einer Atmosphäre, das erlebt nicht jeder und deswegen haben wir ja auch gespürt letztes Jahr ohne Zuschauern, wie dankbar wir eigentlich sein soll, diese Erlebnisse kriegen zu können.
Ja. Ihr habt ja, oder für dich ist es ja jetzt klar, dass es die Abschiedstournee schon ist, ne? Du hast jetzt bekannt gegeben, dass nach so vielen Jahren das jetzt deine letzte Saison sein wird. Du weißt es ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger, trotzdem kommst du dann so ein bisschen, du wirst ja auch wissen, oh, das ist jetzt schon das letzte Mal in Kiel dann in der Liga zum Beispiel. Denkst du da mal kurz drüber nach, wenn du dann Richtung Arena fährst?
Ja, das kann gut sein, dass ich das überlege, dass wahrscheinlich mein letztes Mal in Kiel ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was mich stört oder mich vom Fokus bringt, wenn wir da hinfahren. Ich meine, das ist wahrscheinlich mehr etwas, was ich kurz überlege und sagen, ja, okay, gut, ein letztes Mal, dann wäre das natürlich auch schön, wenn wir da auch mein letztes Mal gewinnen können, ne?
Echt, bist du da so abgeklärt? Wirst du da gar nicht irgendwie, oder vielleicht dann nach dem Spiel, wenn du mal in dieser riesen Arena stehst, wirst du dann ein bisschen emotional?
Ich kann dir das nicht sagen, weil ich habe das ja nie vorher probiert. Ja. Also ich kann dir das nicht sagen, wie ich reagiere. Ich habe eine Vermutung und ich vermute, dass das erst, wenn wir so nah an die Ende kommen, also nah an Ende der Saison, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich ein paar Mal auch emotional werden, besonders wenn ich näher komme an mein letztes Spiel in Flensburg. Und weil das ist klar, nach so vielen Jahren hier in Flensburg, dann bedeutet Flensburg natürlich auch unheimlich viel für mich. Nicht nur die Stadt, aber auch der Verein natürlich. Und das wird schon hart. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich probiere wahrscheinlich auch irgendwie diesen Emotionen ein bisschen zu verdrängen, bis wir näher kommen oder bis ich das nicht mehr schaffe, auf jeden Fall.
Ja, musst ja auch deinen Job irgendwie noch machen, ne? Wenn man jetzt nur noch dran denkt, dass das letzte Mal ist, fällt es wahrscheinlich auch schwer, sich auf Handball zu konzentrieren.
Genau, und das war natürlich auch den Hauptgrund, warum ich das jetzt gesagt habe. Das war ja, weil ich wollte eigentlich nichts, weil ich wusste das ja selber, dass ich nach der Saison aufhören wollte und deswegen wollte ich nicht.
Seit wann weißt du das? Wann hast du dich entschieden?
Also endgültig entschieden kann ich dir nicht sagen, aber endgültig war das wahrscheinlich so nach Olympia, als ich zurückkam da. Aber ich muss sagen,
hast schon länger gemerkt, dass also
die
wahrscheinlich
der Pfeil hat schon mehr Monaten in diese Richtung gezeigt auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich das gerne raushaben jetzt, weil dann sollte ich nicht, also man kann ja deutlich sehen, dass mein Vertrag läuft ja aus in Sommer 22 und deswegen hatte ein paar schon so angefragt, okay, was passiert denn danach? Und dann müsste ich ja so mit so Antworten kommen, dass ja, gucken wir und ja, vielleicht und vielleicht das und ja, das habe ich auch überlegt, aber und das wollte ich nicht. Und deswegen ist das richtig schön für mich, das jetzt rauszukriegen und dann auch damit, dass ich eigentlich nur Fokus auf das Handball haben kann.
Mhm. Die Flensburger haben ja so viele Legenden irgendwie besonders auf Außen erlebt. Du bist so in einer ähnlichen Range. Du wirst ihn wahrscheinlich nach Spielen sogar noch überholen. Also hoffen wir mal, dass das gut geht mit Lars Christiansen. Ne? Also wenn du gesund bleibst, wirst du ja am Ende sogar mehr Spiele gemacht haben als er. Ist das, wie reagieren denn die Leute da so, wenn sie dich jetzt das erste Mal sehen? Haben vielleicht schon ein, zwei Leute dann in der Halle gegen Minden gesagt, Mensch, schade, oder was kommt da so zurück? Oder auch an SMS von alten Teamkollegen oder so?
Ja, also das ist das war natürlich richtig viel, besonders an den Montag, wo ich das veröffentlicht habe. Kamen richtig viele Nachrichten und zum Glück nur gute Nachrichten. Da waren nicht so viele, die gesagt haben, oh guck Gott, endlich. Aber
das wäre auch noch schöner.
aber ich habe richtig viele schöne Nachrichten bekommen von Leuten überall, nicht nur in Deutschland oder Dänemark, aber eigentlich von ganzer Handball-Europa, und das war richtig schön zu spüren, weil das ist ja auch ein Zeichen für mich, dass das, was ich die letzten viele Jahre gemacht habe, dass das richtig gut war. Ich war super glücklich, alle diese Nachrichten da zu lesen, und das kommt ja auch nicht diese Menge mehr, aber kommt ja ab und zu jedes Mal, jeden Tag so ein paar Nachrichten, und das ist ja immer schön zu lesen. Das ist immer schön. Ich glaube, alle Menschen möchte gerne hören, dass das, was die machen, dass das auch gut ist. Und da bin ich genauso. Das macht es bestimmt nicht einfacher am Ende der Saison, wenn das endlich so weit kommt. Aber für mich ist das einfach die richtige Entscheidung jetzt, auch wenn viele gesagt haben, dass ich mehr Jahre noch spielen können, und das ist vielleicht auch richtig, aber für mich ist die Zeit einfach reif jetzt.
Wer hat denn, hat Mike zum Beispiel nochmal gesagt, ach komm Mensch, ein, zwei Jahre hätte ich dich gerne noch, oder gab es irgendwer, der versucht hat, nochmal dich zu überreden?
Also ich muss sagen, Mike hat ein sehr gutes Verständnis gehabt für meine Entscheidung, und hat natürlich auch selber einen Plan mit die Mannschaft in der Zukunft, und ich finde, wir haben so viele junge Leute in die Mannschaft, die auch unglaublich viel Qualität haben, und für mich muss besonders ein Außenspieler muss nicht unbedingt 40 Jahre alt sein und da rumlaufen. Natürlich habe ich ein gewisse Erfahrung, aber eigentlich gehören die Außenpositionen für mich auf jeden Fall die jungen Leute, die explosiv sind und total schnell sind und okay. Natürlich auch die Qualität haben, die Tore zu machen.
Hast du das deinem Kollegen Hans Lindberg schon mal gesagt?
Nein, aber Hans ist ein besonderer Typ, und da muss man einfach nur den Hut zeigen da und sagen, also das was er macht und auch seit so vielen Jahren ist unglaublich, und ich bin sehr froh, dass ich eine lange Zusammenarbeit mit Hans gehabt habe in der Nationalmannschaft, weil ich habe auch unglaublich viel von ihm gelernt in die Jahren, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben. Das ist ja das, was auch ein Spieler viel besser machen können, wenn die sitzen, so wie ich zum Beispiel, und haben auf der Bank gesessen, wo Hans so richtig viel gespielt haben bei der Nationalmannschaft, einfach nur gesessen und geguckt und gelernt und mit ihm gesprochen über was er macht und was er denkt, und einfach diese Erfahrung, was er hat, auch von vielen Jahren Bundesliga und vielen Jahren Nationalmannschaft, was er macht, und davon habe ich unglaublich viel gelernt, und deswegen glaube ich auch, dass ein Teil von alles, was gut ist in meiner Karriere, da habe ich auch ihn viel zu bedanken, weil wir so viele Jahre diese Zusammenarbeit hatten.
Und es gibt aber genug dänische, auch junge Rechtsaußen, die gut sind, oder? Übergebt ihr das in gute Hände dann oder du jetzt und er dann in ein, zwei Jahren?
Ja, das finde ich. Und das, also das Thema mit Außen ist ja immer, wir werden, also als Außenspieler wirst du ja oft, da gucken Leute oft nur, okay, machst du die Tor oder machst du die nicht? Ja. Und das ist natürlich auch eine mentale Arbeit, wenn du denn nicht die Tore machst, zu sagen, okay, gut, aber ich muss ja trotzdem weiter. Und auch wenn du selber ein Gefühl hast, ja, okay, ich habe eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber ich habe halt nur 3 von 5 gemacht. Dann sagen die Leute, ja, guck mal, du hast ja 2 verworfen, die müsstest du ja eigentlich reinmachen. Weil das ist ja, wir haben ja nicht viele Assist oder wir haben nicht viele Ballkontakte oder sonst was. Unsere Abwehrarbeit sagen Leute auch oft, dass, ja, aber ihr steht ja nur da auf Außen und wartet, dass ihr Gegenstoß laufen können. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Also wir machen schon ein Arbeit, das ist vielleicht nicht so physisch wie in die Innenblock. Aber das, was wir machen, ist auch ganz wichtig für die gesamte Mannschaft.
Da habe ich neulich mit Pommes eine schöne Diskussion drüber gehabt. Ja. Er wollte mir auch erzählen, wie wichtig das ist, dass man auch, also wie wichtig der Außen in der Abwehr ist. Ja. Ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob die im Mittelblock nicht doch etwas wichtiger sind, aber ich verstehe eure Argumente. Ja. vielleicht nur noch mal abschließen, weil du das vorhin, zu dem Thema kommen wir, glaube ich, auch noch mal zurück. Du hast vorhin schon mal gesagt, dieses irre Finale letztes Jahr. Jetzt ist es ja schon ein bisschen her, aber es hätte ein Tor der Rhein-Neckar-Löwen gefehlt und die wäre doch noch Meister geworden. Ist das inzwischen verdaut oder hängt das noch nach oder ist es eher stolz auf die Leistung, dass ihr es so eng gehalten habt?
Wenn du so nah dran bist an das größte Ziel, was du hast in der Saison und dass das denn am Ende doch nicht klappt, dann tut das natürlich unglaublich weh. Und das hat es auch letztes Jahr, aber als wir ein bisschen Abstand bekommen haben von der letzten Saison, dann muss ich einfach sagen, das war unglaublich, dass wir überhaupt in dieser Situation waren. Und wir können ja auch zurückgucken auf das Spiel zu Hause gegen Berlin und sagen, okay, hätten wir einfach nur das Spiel gewonnen, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Ja. Aber wir haben auch auf das Berlin-Spiel geguckt und gesagt, also an dem Tag, Berlin waren einfach besser. Die waren richtig gut eingespielt zu der Zeitpunkt. Die hatten fast keine Verletzungen, die waren volle Mannschaft da. Die konnten so frische Kräften reinsetzen, mit einer Viertelstunde noch zu spielen. Und da hatten wir, in dem Moment hatten wir ja nicht mehr. Wir hatten alles gegeben. Und das ist natürlich auch da, wo wir nach dem Spiel oder nach der Saison auch uns hinsetzen können und sagen, okay, wo hätten wir mehr machen können? Und das war auf jeden Fall nicht in das Berlin-Spiel zu Hause oder sogar ein Spiel in die Rückrunde, weil alles, was wir da gemacht haben, das haben wir mit volle Kraft gemacht.
Also ihr habt euch nichts vorzuwerfen sozusagen, sondern
überhaupt nicht. Also ich finde das erstaunlich, dass wir überhaupt in diese Position waren am Ende. Hätten wir das denn auch mit einer Meisterschaft gekrönt, dann wäre das natürlich das Größte überhaupt. Aber so sollte das nicht sein. Und deswegen müssen wir ja gucken auf das, was wir gemacht haben und sagen, immer noch Hut ab. Das war schon Leistung.
Ja. Ja, in so einer, es ist ja auch schon mal gut ausgegangen, ne? Wenn wir da schon so ein bisschen vorgreifen auf deine Erfolge, über die wir nachher noch ausführlicher reden wollen, ne? Aber ihr kennt ja auch die andere Situation, 2017, 18, als jeder gedacht hätte, die Rhein-Neckar-Löwen werden zu ihrem dritten Titel marschieren, da ist für euch die Tür nochmal aufgegangen und da seid ihr durchmarschiert. Da war es so ein bisschen die andere Geschichte als letztes Jahr dann aus eurer Sicht, ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist ja auch das Schöne beim Sport, dass das so schnell auch alles, also dass man das so schnell drehen können. Natürlich ab und zu braucht man ein bisschen Hilfe von irgendwo anders, aber das passiert ja auch. Und deswegen ist das ja das Schöne beim Sport, dass man nicht vor der Saison sagen können, so wird das am Ende sein. Und während der Saison wird das und das passieren. Das kannst du einfach nicht sagen. Und besonders in die Bundesliga finde ich das richtig schön, dass wir haben diesen direkten Liga ohne Playoffs oder ohne sonst was. Und das wird trotzdem spannend am Ende. Ich glaube, also hier die Corona-Saison, was beendet wurde mit einem Titel nach Kiel, ist ja mit Abstand der Saison, die am frühesten entschieden wurden, ja. Weil die letzte, wenn du das wegnimmst, dann die letzte war 6-7 Jahren, wurde das innerhalb von die letzte 2-3 Runden entschieden.
Genau.
Und das ist natürlich unglaublich schön, dass du eine Liga hast, wo du eigentlich, also diesen direkten Liga, wo du ohne Playoffs spielen, dass du dann trotzdem die Spannung hast bis zum Ende. Das finde ich unglaublich, und das zeigt ja auch die Qualität in die Bundesliga.
Du hast eben gesagt, manchmal braucht man auch ein bisschen Hilfe vom Gegner sozusagen. Da kann man euch ja fast ein bisschen rausnehmen in der Saison, die danach war, ne? Als ihr wirklich 4 Minuspunkte nur abgegeben habt. Das ist ja eigentlich eine irre Zahl, dass ihr wirklich so nah an der Perfektion quasi wart. War das für dich auch, du hast so viele Saisons jetzt gespielt, ist jetzt deine 14., wenn ich richtig rechne, war das die schönste, wo ihr mit nur 4 Minuspunkten zur Meisterschaft gerauscht seid?
Ja, auf jeden Fall. Also und auch weil natürlich hatten wir auch Spiele in der Saison sogar mehr als ein paar, wo wir mit ein Tor gewonnen haben. Aber die Selbstvertrauen, was wir hatten, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir so mit Druck umgegangen sind, als wir in Kiel verliert. Ich glaube, das ist 5 Runden vor Schluss oder sowas, verlieren wir in Kiel und alle sagen, ja, jetzt geht das richtig los, und dann die letzten Spiele haben wir mit so einer Überzeugung geschafft. Das war auf jeden Fall eine Saison, was ich nie vergessen werde, weil wir haben so gut gespielt, finde ich. Und das Schlimmste ist ja eigentlich, dass Kiel hat ja fast genauso gut gespielt. Ja. Also so wie ich das erinnere, dann wurden die ja beste Zweiter aller Zeiten. Ne?
Und so ist es. Mit 6 Minuspunkten.
Genau. Ja. Und das ist ja, das sollte ja eigentlich gar nicht passieren können. Ja. Und deswegen war diese Saison unglaublich, also unglaublich, weil wir so gut gespielt haben, aber natürlich auch unglaublich, weil selbst wenn wir so gut gespielt haben, müssten wir bis zu letzten Spieltag auch eine Leistung bringen. Und wir könnten nicht aufhören, bevor alles zu Ende war. Ne? Und das war schon eine unglaubliche Saison.
Ja. Was du vorhin gesagt hast, ne, also ihr habt euch ja immer schöne Kämpfe mit Kiel geliefert. Ich hatte so das Gefühl, dass es schon noch mal intensiver geworden ist die letzten Jahre, weil ihr zwei auch so ein bisschen weg wart vom Rest der Liga, ne? Also wenn wir 5-6 Jahre zurückgehen, da waren die Rhein-Neckar-Löwen gerade sogar noch über euch beiden. Ist das noch mal intensiver geworden in den letzten Jahren zwischen Kiel und euch, weil es immer so eng und eigentlich auch immer sich nur zwischen euch entschieden hat?
Ja, das kann gut sein. Also das kann gut sein, dass das auch deswegen ist. Aber Ich finde auch, vielleicht hat es auch damit etwas zu tun, dass wir viele Jahre auch gegen Kiel gespielt haben in der Champions League. Und und dann haben wir sogar auch Kiel in der Pokal, DHB-Pokal, ein Saison haben wir dann zwei Spiele in der Bundesliga, ein Pokalspiel und dann zwei Spiele in die Gruppenphase. Und dann bin ich mir gar nicht sicher, ob wir und wo ich sage, das ist natürlich immer schön, aber ich glaube auch in diese Phase, wo wir die so oft getroffen haben, dann geht diese Besonderheit von das Derby, ja, das geht vielleicht auch ein bisschen weg. Und das ist auch so emotional ist das ja auch schwer, dich so siebenmal der Saison diese Emotionen zu haben,
absolut,
als zweimal oder dreimal vielleicht. Und deswegen glaube ich eher, dass das gehört dazu, dass wir die so oft getroffen haben in diese Phase vor einige Jahren und dass denn seit den Strukturwechsel in der Champions League haben wir die ja nicht mehr als in die Bundesliga getroffen und deswegen wird das ja diese Besonderheit von das Spiel kommt ja wieder, weil das passiert, jetzt passiert das ja nur zweimal im Jahr. Und das ist einmal auswärts, das ist einmal zu Hause. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Besonderheit ein bisschen zurückgekommen ist. Das spüre ich auf jeden Fall auch für mich persönlich.
Ja. Jetzt muss ich schon wieder heute, aber ich glaube, das ist nicht schlimm, wenn wir heute uns mal nicht sklavisch an die Struktur halten, denn war denn vielleicht also wenn man sich eins rausziehen könnte, ne, ein Flensburg gegen Kiel-Spiel, also es gab sicher eine Menge Raketenspieler, aber war es vielleicht das Champions League-Finale 2014? Das ist ja schon, oder? Also da habt ihr eben einfach diesen Titel und ja sicher, ihr seid hier nicht als Favorit da nach Köln gefahren, aber dass ihr dieses Finale gewonnen habt, war das so das größte Spiel für dich gegen Kiel oder gibt es noch ein anderes?
Nein, das war das größte Spiel, auch weil das war ja auf die größte Bühne im Handball und die ganze Wochenende war ja unglaublich für uns, also auch die Halbfinale gegen Barcelona.
Wahrscheinlich sogar noch mehr, ne? Das war ja im 7-Meter-Werfen.
Das war 7-Meter-Werfen und das war, ich glaube, wir waren mit, wenn ich das richtig erinnere, wir waren mit 6 hinten mit 8 Minuten zu spielen und Barcelona hatte den Ball. Und dann kriegen wir doch diesen Unentschieden und die Verlängerung wird auch unentschieden und dann 7 Meter werfen. Und dann natürlich diese Finale gegen Kiel, wo wir auch in erster Halbzeit hinten mit 6 sind. Und dann irgendwie kriegen wir dieses Gefühl da in der ersten Halbzeit, dass wir, okay, wir kommen ein bisschen ran. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Kräften als Kiel, die sahen müde aus. Ich kann auf jeden Fall erinnern, dass wir in die Kabine gegangen sind, dass wir gesagt haben, ey Jungs, das hier, das drehen wir, weil wir haben den Oberhand jetzt. Den Gefühl war eigentlich, dass wir viel besser waren in die zweiten Halbzeit, aber ich habe das auch ein paar Mal noch danach geguckt und das ist schon ein enges Spiel, zweite Halbzeit, aber eine unglaubliche Leistung von Matthias Andersson im Tor, der uns wirklich geholfen haben an dem Spiel und dann waren wir einfach effektiv auf die richtigen Zeitpunkten in diesem Spiel. Und dann war es klar, also ein Champions League zu gewinnen und dann auch noch gegen dein größter Rival, das war fantastisch.
Du hast schon gesagt, also guckst du dir das ab und an nochmal an oder hast du es irgendwie einmal nochmal gesehen? Oder?
Na, also ich habe das ganze Spiel einmal noch gesehen. Das war, weil ich müsste ein Interview machen über die Champions League Finale damals und dann wollte ich auch sicher sein, dass ich alle Details so richtig hatten. Und deswegen habe ich mich das nochmal angeguckt. Sonst wird das nur so ein bisschen Highlights ab und zu. Ich finde ich finde das ganz schön, auch für, also natürlich ist das schön, einfach das zu sehen, aber auch so für die Selbstvertrauen zu sehen, was wir früher gemacht haben als Mannschaft und auch mich persönlich, dann einfach nur reingehen auf YouTube ab und zu und alte Spiele finden um zu gucken, wie war das eigentlich damals, weil gibt's auch immer immer so Szenen in ein Spiel, was ich anders erinnere. Und dann, wenn ich das sehe, dann denke ich, oh, das war doch nicht so.
Ach, witzig. Ja,
ja, und das ist für mich auch ganz gut ab und zu.
Und weißt du, gibt es noch so ein paar, ich meine, dieses Gefühl, als da dann Abpfiff war und so, das muss ja alles unbeschreiblich sein, aber gibt es noch so ein paar Erinnerungen, die du hast, also wo du auch weißt, die sind von damals und jetzt nicht so vom Nachschauen, was bleibt eigentlich so hängen, ne? Weil ihr spielt in so einer unglaublichen Frequenz, du hast ja auch alle anderen Titel noch gewonnen, die es so zu gewinnen gibt, aber das ist jetzt gute 7 Jahre her, was ist dir da noch in Erinnerung aus der Lanxess Arena?
Also ich kann erinnern, das Spiel wird ja, also die Zeit wird ja gestoppt mit so 2-3 Sekunden noch zu spielen. Warum weiß ich eigentlich immer noch nicht, aber wird auf jeden Fall gestoppt und deswegen kommt die Mannschaft ja nicht auf dem Spielfeld, weil die müssen ja diesen 2-3 Sekunden und dann stehe ich mit mich selbst so alleine und ich gehe so zum Bank und dann fange ich einfach an so, also ich kann fast nicht atmen, weißt du, also das wird mir eigentlich so ein bisschen schlecht und ich muss mich hinsetzen, weil ich hatte den Gefühl, ich falle um. Und das war einfach so ein so, sag mal, Überfluss so vom Gefühle und
überwältigt
ja so. total und und das habe ich noch nie probiert, also dass so viele Gefühle auf einmal also auf gleiche Zeitpunkt einfach nur trifft und weil ich fand das schon damals und jetzt immer noch, wenn ich zurückgucke auf die Mannschaft, was wir hatten, natürlich hatten wir auch gute Spieler, aber wenn wir geguckt haben, auf welche Gegner wir gespielt gegen gespielt haben, da in also die Barcelona-Mannschaft damals, unglaubliche Mannschaft, also Spieler für Spieler, also unglaubliche Qualität und genauso beim Kiel. Und ich glaube, da waren nicht viele Leute, die uns zugetraut haben, dass wir die beiden Mannschaften schlagen sollten an dem Wochenende.
Ja. Ja, das war nur, ich glaube, Barcelona war damals mit Sterbik und das müsste ja auch noch mit Karabatic gewesen sein, wenn ich richtig bin, und Lazarov und so, ne? Also nur die größten Raketen. Und dann hast du dich hingesetzt und bist irgendwann wieder zu dir gekommen oder was macht man?
Dann ist Anders Eggert ist zu mir gekommen und hat sich oben drauf hingelegt und hat mich umarmt. Und da habe ich auch ein schönes Bild davon, wo wir beiden auf dem Boden liegen und einfach einander umarmen. Und ich glaube auch, dass wir beide so ein bisschen Tränen in die Augen haben.
Ja, zu Recht. Weißt du noch, wie viele Tore ihr zusammen gemacht habt?
Ja, das weiß ich ganz genau. Wir haben beide 7 Tore gemacht in die Finale. Und das kann ich erinnern, weil ich... wir saßen beide nach der Halbfinale. Ich habe ein schlechtes Halbfinale gespielt. Ich wurde auch ausgewechselt. Eggert wurde auch ausgewechselt, aber hat ja dann die Tore gemacht. Ein wichtiges 7 Meter am Ende der Verlängerung und dann natürlich auch in die 7 Meter werfen. Aber so in das Spiel haben wir beide nicht so überragend gespielt. Mhm. Und dann saßen wir nach der Halbfinale und haben gesagt, jetzt haben wir eine unglaubliche Möglichkeit bekommen, wir haben eine zweite Chance bekommen und dann lass uns das mal ausnutzen morgen. Und dann haben wir uns beide versprochen, dass morgen wird ein ganz anderes Spiel von uns beiden. Und dann wurden wir geteilt Torschützenkönig in die Champions League Finale. Das konnte fast nicht besser sein.
Geil, ne?
Ja,
das war beide geil. Mit 7. Und das ist ja auch so ein bisschen, auch wenn im Halbfinale waren es ja, glaube ich, vor allem die Halbrechten, ne? Ich glaube, Raffi und Holger. Mhm. Aber das ist ja auch so ein bisschen SG-Handball, oder? Dass die zwei außen 14 Tore machen. Das ist ja irgendwie auch euer Stil so, ne?
Das stimmt. Das waren ja auf jeden Fall viele Jahre diesen Stil, dass wir wollten gerne unbedingt auch über Außen spielen. Und jetzt die letzte Jahren und besonders seit Mike übernommen haben, finde ich, sind wir irgendwie breiter geworden. Also nicht breiter in das Spiel auf dem Spielfeld, sondern breiter in wie wir spielen können. Also wir haben nicht nur einen Plan für jedes Spiel, aber wir gucken auf die Gegner und sagen, okay, wie passt das uns heute zu spielen? Und dann haben wir die Qualitäten und die taktische Fähigkeiten auch zu sagen, okay, dann spielen wir halt ein bisschen anders heute oder ein bisschen mehr über Kreis oder ein bisschen mehr über Außen oder mit Durchbruch oder was sonst. Das ist die Luxus, was wir jetzt haben. Und das ist ein bisschen anders als wenn ich angefangen bin in Flensburg, weil da war es richtig, wie du selber sagst, da wollten wir gerne viele Würfe über außen haben, jedes Spiel. Deswegen hat das ja natürlich auch Spaß gemacht, außen zu sein, ja, in Flensburg so viele Jahre. Das macht immer noch Spaß. Aber wie gesagt, ich finde, das ist auch ein Riesenvorteil für uns, dass wir jetzt auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten haben.
Ja. Jetzt habe ich gerade gesehen, witzigerweise, wo ich eigentlich auf meinem Zettel nochmal runtergucken wollte, dass jetzt, oder die Meldung ist gleich schon ein paar Minütchen alt, aber dein Nachfolger steht ja jetzt fest, lese ich gerade. Ja. Johan Hansen, alter Bekannter aus Hannover, wenn man die Bundesliga ein bisschen. Das wusstest du schon, ja, dass der dein Nachfolger wird?
Ja.
Und hast du dein Go gegeben? Hast du gesagt, das ist ein guter Mann, den könnt ihr holen? Der tritt ja in große Fußstapfen von dir.
Ja, aber er ist auf jeden Fall der richtige Mann dafür, finde ich. Er ist ein super Typ und ein richtig guter Handballer mit noch mehr Potenzial, als was er jetzt schon gezeigt hat in Hannover. So, ich glaube, er wird die nächsten Jahre einfach nur besser. Das, was ich, wo ich immer Flensburg richtig gut finde, ist, ich finde, fast alle, die nach Flensburg kommen, die entwickeln sich als Handballer. Ja. Und werden noch besser. Und wenn Johann auch diesen Schritt nimmt und noch besser wird über die nächsten Jahre, dann gibt es keine Grenzen für ihn. Er hat alle Qualitäten, ein guter Außenspieler zu sein.
Wenn mir das, ich finde, das ist auch genau, was du sagst, ist auch so immer mein Eindruck von außen. Weißt du, wenn ich allein an Rasmus Lauge denke, der, wenn ich nicht falsch bin, war der doch sogar bei dem Champions-League-Finale, müsste seine erste oder zweite Kieler Saison gewesen sein. Ne? Da hat er ja, glaube ich, quasi keine Rolle gespielt. Mhm. Wenn ich den Rasmus Lauge in Kiel mir denke, vielleicht war das auch noch ein bisschen zu früh für ihn, eher ein bisschen zu jung, aber wenn ich mir denke, wie der dann gespielt hat, als er euch verlassen hat, ist wahrscheinlich so ein Idealbeispiel, ne? was Flensburg so aus Spielern machen kann, wenn es richtig läuft.
Ja, aber ich glaube, das hängt auch viel mit Vertrauen zu tun. Oder das hat viel mit Vertrauen zu tun, also weil Lauge war auch nicht perfekt, als er nach Flensburg kam, aber er hat richtig viel Spielzeit bekommen und er war auch sehr fokussiert, das Beste auszumachen mit diesen Zeit, was er auf dem Spielfeld gekriegt haben, und er hat auch unglaublich viel gelernt seine ersten Jahre in Flensburg, weil er halt die Möglichkeit bekommen hat, und das ist ja auch eine von die Sachen, was wir richtig gut machen, dass die Leute, die wir holen, die kriegen auf jeden Fall auch die Möglichkeit. Und das ist auch nicht so, dass wenn die dann Fehler machen in ein oder zwei oder drei Spiele, dass sie dann nicht mehr spielen. Die kriegen die Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und wenn das dann nicht im Spiel wird jedes Mal, dann wird das beim Training. Weil wir haben hohe Erwartungen aneinander, weil wenn wir das nicht haben, dann erreichen wir auch nicht die Ziele, was wir haben. Und dann sind wir auch nicht in die Nähe von die Ziele, was wir haben. Und deswegen erwarten wir schon viel voneinander. Und die Spieler, die das akzeptieren und einfach auch bereit sind, hart zu arbeiten dafür, diese Mannschaft zu helfen, die werden sich auch entwickeln. Das ist einfach so. Und das hat man ja ganz schnell mit Lauge gesehen, dass er, wie du selber sagst, er war ja Außenspieler in Kiel zum Teil und das ist ja gar nicht seine Position und das ist ja nicht da, wo er sich wohlfühlt oder wo er sich entwickeln kann. Und wo da hat er auf jeden Fall die Freiheit gekriegt, in Flensburg diesen Schritt nach oben zu kriegen.
Ja. Und wie dann, ne?
Ja, mit, das muss man ja, sagen.
Auch Meisterschaften sich verabschiedet. Ja, also überragend gelaufen.
Ja.
Lassa, vielen Dank schon mal bis dahin. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann müssen wir deine Karriere noch mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchgehen. Und da haben wir vor allem auch noch über ganz, ganz viele Erfolge, aber ja auch über ein paar Misserfolge zu reden.
Okay.
Lasse, es gibt auf der ganzen Welt und eben im Handball echt nicht viele Leute, es sind gerade mal 6 Stück, die es geschafft haben, Olympia, WM, EM, Champions League und die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Also die 5 wichtigsten Titel im Handball, das kann man glaube ich schon so sagen. Weißt du, wer die anderen außer dir sind? Kriegst du alle zusammen?
Ich glaube ja, weil als die Pressemitteilung rauskam, da müssten wir ja überlegen, wer die anderen waren.
Verdammt, okay, das Richtige. So, dann sag mal, jetzt bin ich gespannt.
Ja, okay, gut, Marc. Dann ist auf jeden Fall Niklas Landin.
So ist es, genau.
Dann Karabatic.
Ja.
Dann ist das Omaier.
Ja.
Und dann ist das Nassis.
Genau.
Und wie viele brauche ich noch?
Einer fehlt noch.
Ah, dann ist das
ist auch ein Franzose.
Dann ist das Abati.
Genau. Sehr gut, siehst du? Mensch, ich hätte es aus dem Stegreich nicht gewusst, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber man hat das gelesen, genau in dem Zusammenhang, als du es geschafft hast. Aber das ist ja wirklich, oder? Also das ist ja wirklich so ultimativ. Also wenn man in einem Club mit 6 Menschen ist, das ist ja schon irre. Bedeutet dir sowas was oder sind es eher so Emotionen wie die du vorhin so wunderbar geschildert hast von 2014?
Ja, das bedeutet schon was, weil das ist, weil das ist, wie du sagst, das ist unglaublich. Also das und für mich als kleine Junge aus Storhedinge in Dänemark, ein Dorf, die keiner kennt, von einem kleinen Verein, die Sierslev HK heißt, die auch keiner kennt. Dann ist das schon unglaublich, jetzt zu stehen und sagen, dass ich einfach alles gewonnen habe. Das ist
es war wirklich alles, ne?
Genau.
Also, oder fehlt dir irgendwas?
Also alles, worüber ich gespielt habe, habe ich gewonnen. Und das ist das ist eigentlich nicht zu fassen, weil das lag nicht so richtig in die Karten für mich, finde ich. Also deswegen bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf und ist bestimmt etwas, was ich auch in viele Jahren zurückgucken können und sagen, das war schon eine gute Zeit und deswegen bedeuten alle diese Nachrichten natürlich auch so viel. Was ich bekommen habe, nachdem das veröffentlicht wurde, dass ich aufhöre, dann bedeutet das schon so viel, weil ich habe das natürlich Handball gespielt für mich und weil ich das lustig fand, aber je mehr Jahren ich gespielt habe, je mehr bewusst bin ich natürlich auch diesen Einfluss, was ich auch habe und was wir haben als Handballspieler auf die jungen Leute und auf andere Menschen. Und das nehme ich auch sehr ernst, diese Verantwortung zu haben als ein Vorbild. Und das gehört natürlich auch zu den Erfolgen, dass die Fans und die Zuschauer daneben stehen und mit sind in alle die Erfolge, was ich gehabt habe, ob das denn Dänen sind oder die Deutschen hier in Flensburg. Das bedeutet schon also und wahrscheinlich auch viel mehr als was ich sagen werden. Also ja. das ist schon krass. Das finde ich. Ja. Und dann kann man dann auch sagen, ich bin oder habe ich auch mehrmals gesagt, ich bin natürlich auch in einer Position über alle diesen Jahren, wo ich unglaublich viele gute Mitspieler gehabt haben, die natürlich auch dafür gesorgt haben, dass ich diese Titel habe. Natürlich habe ich meinen Teil dazu beigetragen, aber ich habe ja mit den besten Spielern der Welt gespielt in der Nationalmannschaft. Jetzt spiele ich momentan mit der MVP der Bundesliga hier in Flensburg. Also durch die Jahre waren so viele gute Handballspieler in Flensburg und zum Glück in der Nationalmannschaft war ich mit auf diesen Reise zu sehen, wie Mikkel Hansen und Niklas Landin von jungen Spielern, die ganz früh den Debüt hatten auf die Nationalmannschaft, zu diesen Weltstars, was die sind jetzt und wo die beiden auch gewählt wurden zum besten Handballer der Welt. Ja. Und das gehört natürlich auch dazu, zu all die Erfolge, was ich habe, aber
hieß ja auch, dass du dich gegen Riesenkonkurrenz durchgesetzt hast, ne? Das muss man ja auch sagen.
Auf jeden Fall, und den Grund, warum das auch nicht in die Karten lag für mich, so erfolgreich zu sein, ist ja auch, weil ich hab nie mich selbst gesehen als das größte Talent oder der beste Rechtsaußen. Ich habe mich immer selbst gesehen als eine, der immer mehr wollte und dafür auch hart gearbeitet haben. Und dann habe ich einfach Spaß gehabt. Also viele, viele, viele Jahre einfach nur Spaß gehabt. Sehr dankbar, dass ich Handball gespielt habe als Arbeit. Und ich kann das ja nicht mal Arbeit nennen, also weil das für mich ist das einfach nur Spaß, Handball zu spielen. Und dann ist das richtig, dass wenn du denn in Deutschland spielst und in die Bundesliga, dann wird alles so ein bisschen mehr oder viel mehr professionell als in Dänemark. Aber das hat trotzdem Spaß gemacht. Das macht schon Spaß, in Kiel reinzulaufen vor 9.000 oder 10.000 Zuschauern, wo die 9.500, die hoffen, dass du verlierst, und dann gewinnst du trotzdem. Also das ist schon ein geiles Gefühl und deswegen, ja, das macht einfach Spaß.
Man sieht das dir auch gerade an. Es ist schade, dass wir jetzt keinen Videocast haben, aber wie dich das nochmal so ein bisschen bewegt und nachdenken lässt. Ich glaube, die Spielfreude hat man dir auch immer angemerkt. Hast du es nie auch als Druck empfunden? Weißt du, gerade wenn ich jetzt wieder an so WM-Olympia-Finals, ey, was da dranhängt. Gerade bei außen finde ich so oft, es sind die ein, zwei Würfe, an die man dann am Ende denkt, boah, der war doch so frei, den muss er doch reinmachen und so.
Doch. Ich habe mehrmals das Druck gespürt und ich habe auch das Druck mehrmals nicht kapiert. Also und das gehört natürlich auch dazu. Aber das, was ich denn auch sehr, sehr spannend finde, ist ja, wie gehe ich denn damit um? Also diesen Druck nicht geschafft zu haben und wie komme ich denn weiter, damit ich das nächstes Mal schaffe? Und das ist ein Thema, was mich beschäftigt haben seit vielen Jahren und etwas, wo ich auf jeden Fall auch denke, dass ich viel besser geworden bin jetzt, weil das ist keine Frage, dass das Druck auf Sportler generell, aber natürlich auch Handballspieler und besonders Handballspieler in die Bundesliga ist extrem hoch, weil du musst einfach jedes Spiel gewinnen. Und besonders jetzt mit sozialen Medien und sowas, wo wir alle so irgendwie einfacher sind, dass es einfacher in Kontakt zu kommen,
ja,
oder
ja,
auf jeden Fall gesehen zu werden von allen Leuten, dann ist das klar, dann ist das Druck einfach viel größer jetzt, als was das war vor 10 Jahren.
Mhm. Ist schon so. Okay, das merkst du, dass da die, also generell gewachsen der Druck oder wirklich durch diese sozialen Medien gewachsen, dass sich jeder auch öffentlich, die Fans können ja auch so eine öffentliche Bühne dafür sich finden, die es früher einfach nicht gab, ne?
Genau, also das gab es früher nicht und natürlich auch die Aufmerksamkeit auf Handball ist ja auch größer geworden. Also ich meine, ja, als ich hier angefangen bin, dann haben die ja nicht alle Spiele gezeigt. Also jetzt kommt alle, ja, Spiele ja, werden ja gezeigt im Fernseher und es ist ja, so, du kannst dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht hinter einer Statistik verstecken, wo das steht in Zeitung, ja, du hast 3 Tore gemacht. Ja, okay, gut, aber keiner hat gesehen, dass du dann auch 3 Fehler in der Abwehr gemacht haben und 2 Bälle weggeschmissen oder sonst was. Das wird alles öffentlich und sofort und alles ist auf Video. Also du hast auch keinen Zweifel, wenn du etwas so verkackt hast, dann liegt das schon auf YouTube oder Instagram oder sowas den nächsten, ja, Tag. Das ist ja so. Und ja, da und das hört sich vielleicht nicht als eine große Sache an, aber das Fakt ist, wir sehen das ja auch und wenn wir das sehen, dann beeinflussen das uns irgendwie.
Ja,
einige gut, einige werden hoch motiviert zu sehen, ah fuck, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss das besser machen nächstes Mal. Ja. Aber anderen werden ja auch demotiviert davon und sagen, das war nicht gut und vielleicht mache ich das auch nächstes Mal oder ja, sonst
oder
was.
Oder Angst vielleicht sogar.
Oder Angst, wieder auf Instagram zu kommen für, ja, so eine Aktion oder sonst was. Also das Druck ist auf jeden Fall größer geworden in allen Bereichen, finde ich. Und deswegen ist das ein Riesenthema.
Du bist ja jemand, der sich ganz extrem mit der mentalen Komponente auseinandersetzt, ne? Du hast da sogar eine Ausbildung als Mentalcoach. Erzähl gerne mal, wie ging das bei dir los? Was hast du da genau gemacht?
Das kam davon, ich hab selber so einen Verlauf gehabt, als ich in Dänemark gespielt habe, wo ich mit einem Mentaltrainer gesprochen habe und wo dann dachte ich, okay, jetzt probiere ich das und dann gucke ich, ob ich auch denn besser wird, ein besser Handballspieler wird. Aber für mich damals war das nicht so viel über Handball, sondern für mich als Person, also wie ich war außerhalb vom Handball und da habe ich viel gelernt und habe mich viel entwickelt als Mensch und nur als Lasse und dann habe ich viele Jahre gehabt, wo ich nichts gemacht habe. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen wollte nach dem Handball. Und dann habe ich irgendwann, bin ich auf die Idee gekommen, weißt du was, ich habe unglaublich viel davon gekriegt, als ich das selber gemacht habe. Das wollte ich eigentlich gerne lernen, damit ich das auch weitergeben kann.
Mhm. Das ist auch der Plan für dich jetzt nach der Karriere, als Mentalcoach zu arbeiten?
Ja, das ist es. Also ich habe eigentlich so neben den Handball habe ich damit gearbeitet, die letzten 8 Jahre. Und finde das unglaublich lustig, damit zu arbeiten. Und ich kriege auch so viel von die Klienten, die ich habe, wenn ich sehe, dass die erfolgreich sind oder dass die etwas plötzlich besser macht oder dass sie sagen zu mir, ey Boy, Lasse, das ist das habe ich vorher nie gedacht oder da wäre ich nie selber hingekommen ohne dich. Das macht schon viel aus für mich und deswegen ist das natürlich auch etwas, was ich gerne machen möchte in irgendeiner Form, wenn mein Karriere Schluss ist.
Das finde ich super spannend und ich habe gelesen, du hast das mal gesagt und verglichen, dass das für dich eigentlich so ist, genau wie du in Kraftraum gehst und deine Muskeln bereit machst fürs Spiel, machst du das eigentlich mit deinem Kopf in dem Sinne auch. Kannst du das irgendwie erklären? Wie macht man das? Ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, wie man so mentalen Druck und sowas simuliert oder was wird da genau gemacht?
Nein, also das ist auch schwer genau zu sagen, weil das ist ja sehr unterschiedlich von Person zu Person, wie man sich vorbereiten. Aber das Thema ist ja, wir gucken ja viel Video zum Beispiel, wenn vor ein Spiel, dann gucken wir den Gegner an, machen den Taktik davon. Also wir nutzen richtig viel Zeit auf den Taktik. Dann gehen wir in die Halle, dann trainieren wir die Taktik. Dann gehen wir in den Kraftraum, dann trainieren wir die Muskeln, damit wir auch explosiv sind, damit wir stark sind. Aber wir gehen nicht in uns selbst rein und sagen, okay, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn diesen Plan, was wir jetzt uns vorhaben, wenn das nicht funktioniert? Oder wenn ich der Plan, was ich habe für mich selbst in ein Spiel, wenn das nicht funktioniert, was machen wir denn? Und diese Vorbereitung machen nicht viele Spieler. Weil das ist ja. Das ist nicht einfach, damit umzugehen mit schlechten Gedanken oder schlechten Erfahrungen oder sonst was. Und viele sagen ja auch, du kennst das bestimmt selber, wenn etwas Schlechtes passiert oder wenn du etwas Schlechtes denkst, dann sagt jemand oder du sagst das selber, ach, leg das einfach weg, das, schlechte Gedanken, das brauche ich nicht, ich muss positiv denken. Und wo ich sage, das ist auch alles gut. Ich finde das super, positiv zu denken. Aber wenn du dann auf das Spielfeld gehst und du verwirfst die beiden ersten Würfe oder du schmeißt zwei Bälle über die Seitenlinie, dann sollst du nicht zu mir kommen und sagen, jetzt denkst du positiv. Dann kann ich dir sagen, dann sitzen kleine Stimmen in deinem Kopf und sagen, Mann, bist du auch schlecht oder Mann, das war schlecht gemacht oder hätte ich nur anders gemacht oder sonst was. Und diese Gedanken, wenn die Leute sagen, schmeiß die weg, weil du kannst die nicht nutzen, dann bin ich genau umgekehrt. Dann sage ich doch, du musst das einfach nur alles aussaugen, was du kannst von diesen Gefühlen und diesen Gedanken. Weil wenn du das machst und du davon was lernst, dann hast du auch die Möglichkeit, dich besser zu vorbereiten nächstes Mal. Weil ich kann dir eins versprechen, das wird wieder passieren. Und das ist ja auch eine Vorbereitung für mich vor ein Spiel, genauso wie in den Kraftraum zu gehen oder in die Halle zu gehen und Taktik zu trainieren. Das gehört auch dazu. Und dann kann man sagen, den Taktik oder die Bälle zu werfen oder zu fangen, das ist vielleicht 80% von das, was Handball ist. Das ist ja gut. Aber wenn du deinen Kopf mitkriegst und du voll dabei bist und voll vorbereitet bist, auch in deinem Kopf, dann kriegst du vielleicht 5% extra. Dann hast du schon 5% mehr als alle anderen.
Ich höre das auch so oft von Profisportlern oder Ex-Sportlern, die sagen, ey, es ist so viel im Kopf. Man kann sich vorbereiten, wie man will, ne? Aber wenn das Spiel dann so und so läuft, sieht man ja auch so vielen Mannschaften an. Wenn die gut drauf sind, dann läuft's. Und wenn sie schlecht spielen, dann läuft's genau in die andere Richtung, so, ne? Aber wenn ich das bei dir jetzt richtig verstanden habe, das heißt, man sagt nicht, ich versuche nur positive Gedanken zuzulassen, sondern so ungefähr, ich nutze die negativen für mich und lasse mich von denen nicht mehr aus der Bahn werfen, weil ich schon darauf eingestellt bin, dass die kommen sozusagen.
Ich sorge auf jeden Fall dafür, dass jedes Mal, wenn neue schlechte Gedanken in mir kommen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht vorher war und ich fühle mich unwohl, dann spüre ich selber, okay, was passiert jetzt? Was für Gedanken habe ich? Was spüre ich in meinem Kopf? Nicht in meinem in meinen Körper. Und wie gehe ich damit um? Und das, dann registriere ich alles oder schreibe das auf nach dem Spiel oder nach dem Training oder was das ist. Und dann kann ich mich hinsetzen und dann kann ich mich vorbereiten nächstes Mal und sagen, okay, nächstes Mal, wenn das hier passiert, was kann ich denn probieren? Heute habe ich das hier probiert, das hat gar nicht funktioniert. Okay, gut. Was soll ich denn nächstes Mal? Ich soll auf jeden Fall nicht das Gleiche probieren, weil das habe ich gerade probiert und das hat nicht funktioniert. Und das ist auch so eine Sache, was ich oft nutze, dass die Lösung, was du probiert hast, was du schon probiert hast und nicht funktioniert hat, sollst du nicht wieder probieren. Immer was Neues aussuchen, damit du etwas probierst, was du vorher nicht probiert hast. Und das funktioniert eigentlich ganz oft.
Faszinierend, ey. Sind wir schon mittendrin in der Coaching-Session?
Ja, eigentlich schon.
Vielleicht muss ich dich mal anrufen.
Ja, das ist sehr...
Nächsten September, wenn du dann raus bist.
Ja, das ist sehr teuer. Das ist aber.
Verdammt. Okay. Muss ich viele Podcasts machen, ein bisschen was sparen und dann rufe ich dich mal an.
Ja, okay.
Wenn wir nochmal aufs Handballerische schauen lassen, du hast vorhin schon gesagt, ich kann den leider nicht richtig aussprechen, deswegen mache ich es lieber gar nicht, deinen Heimatverein. Du bist dann 2002, das heißt also so 18, 19 warst, zu GOG gegangen. Weil du vorhin meintest, du hast dich jetzt nie als das große Talent gesehen. Haben die dich denn, ich meine, das ist ja ein Name, den kennt man sogar hier in Deutschland gut. War da schon klar, dass du es schaffen könntest zum Profi oder wie war dieser Schritt damals?
Also den Schritt, was ich damals gemacht habe, war eigentlich für die zweite Mannschaft. In GOG. Also die Idee war, ich sollte wechseln und dann soll ich auf die zweite Mannschaft spielen, ein Jahr oder sogar zwei Jahre und dann wollten die gucken, wie ich mich entwickeln. Und deswegen lag das ja gar nicht in die Karten, dass ich schon in die ersten Saison auch in die erste Mannschaft auftreten solle. Ja. Und deswegen habe ich einfach ganz plötzlich die Chance bekommen in die erste Mannschaft und haben nicht viele Minuten gespielt, meine erste Saison, aber ich war dabei. Und was ich auch vorher gesagt habe mit Hans Lindberg, dann habe ich da gesessen und dann habe ich einfach gelernt von die älteren Spieler, viel zugehört, viel geguckt, viel probiert auch, viele Fehler gemacht, richtig viele Fehler gemacht. Aber nie aufgehört.
Und auch schon damals so ein bisschen Richtung mentale Arbeit, so wenn du sagst, Fehler gemacht
nein.
und weiter
nein, gar nicht.
Das war einfach nur wiederholen und
nein,
spielen,
also
und spielen und spielen.
Ja, weil damals war ich mental überhaupt nicht stark. Also wenn ich ein Spiel gespielt hätte damals und ich den ersten Wurf verschossen hätte, dann hättest du mich fast auswechseln können, weil dann war ich weg. Also zwei Würfe, dann war das auf jeden Fall sicher. Dann war es Schluss für heute. Und deswegen, wenn ich zurückgucke auf der Handballspieler, dass ich war damals und dann jetzt, dann ist das auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche auf jeden Fall.
Und wie ist das denn weitergelaufen dann? Hast du dich dann immer selbstverständlich in die erste Mannschaft bei GOG reingespielt oder was ist bis 2008 passiert, bis du dann nach Flensburg gegangen bist?
Ja, also wir sind nach meiner ersten Saison sind wir zu den U21 Weltmeisterschaft gefahren und da wurden wir Zweiter. Wir haben gegen Schweden in Verlängerung verloren, die Finale verloren und kam da zurück und ich wurde nominiert für die All-Star-Mannschaft und dadurch habe ich unglaublich viel Selbstvertrauen bekommen und kam nach Hause mit diesem Selbstvertrauen, habe ich mitgenommen zum Training, habe auch angefangen zu spielen, viel mehr zu spielen. Und das lief eigentlich richtig gut. Dann nach ein paar Monaten habe ich mein Debüt in die A-Nationalmannschaft bekommen, in 2003. Und wurde leider verletzt, fast direkt danach, habe mein Fußgelenk kaputt gemacht und war verletzt bis zum Februar, glaube ich. Und dann habe ich den weitergespielt, aber dann lief das seitdem auch richtig gut. Wir wurden Pokalmeister, dänische Meister in dem Jahr. Und danach war das irgendwie so wie ein Durchbruch in die Liga in Dänemark. Und dann habe ich mich die nächsten paar Jahre auch so etabliert als feste Rechtsaußen in GOG. Und dann war das denn in 2008 so, dass ich hatte eigentlich fast direkt davor meinen Vertrag verlängert in GOG.
Ach so, okay.
Und dann waren wir bei der Olympia-Vorbereitung vor Peking in 2008. Ich sollte nicht mit, aber ich war dabei in die Vorbereitung. Und dann kam Flensburg und hat gesagt, ja, wir wollen dich gerne nach Flensburg haben. Und dann weiß ich, ja, okay, wann? Ja, jetzt sofort. Und dann war das so ein bisschen schwierig, weil GOG hatte ja keine andere Recklinghausen, das war ja im Sommer. Und die hatten ja eigentlich die Mannschaft, was die brauchen. Und dann müssen die erstmal einen anderen Recklinghausen finden, bevor die sagen konnte, okay, du kannst gehen. Und das haben die dann gefunden. Und dann bin ich, kann ich ganz deutlich erinnern, ich bin zum Trainingslager gefahren mit der Nationalmannschaft als GOG-Spieler und 10 Tage danach war ich Spieler für Flensburg.
Zurückgekommen als Flensburger, ja, krass, genau. Okay. Und sonst, aber war für dich dann aber klar so, Flensburg, weil du sagst, du hast eigentlich gerade verlängert, also hast du ja offensichtlich auch wohlgefühlt bei GOG, aber Flensburg und Bundesliga kann man nicht absagen oder was? Warum bist du doch gegangen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war Flensburg, ich habe immer Flensburg verfolgt, auch im Fernseher. Flensburg hat immer viele Dänen gehabt ich fand das, ich war ein paar Mal in die Halle auch als Zuschauer, fand die Stimmung unglaublich und die Fans unglaublich und also das war unbedingt ein Lieblingsverein für mich. So als die kamen und haben gesagt, die wollten mich haben, dann ich habe nicht lange nachgedacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Musstest du hin. Und ist ja auch eine ganz gute Geschichte geworden.
Das lief ganz gut, ja.
Wir haben mal uns einen dazugeholt, der quasi diesen ganzen Weg sozusagen mit dir mitgemacht hat. Ja. Du wirst ihn gleich erkennen. Ein alter Weggefährte.
Moin Lasse, Mogensen hier.
Hi Mogi.
Ja, es wurde ja viel über deine unglaubliche Karriere schon gesprochen. Aber ich wollte eigentlich nur einmal Hallo sagen und ein riesen Respekt für was du geleistet haben die letzten 20 Jahre sagen. Das ist schon wahnsinnig. Und das werden nicht viel schaffen. Ja, ich bin dankbar, dass ich ein großer Teil von deiner Reise war. Und wir haben ja unglaublich viele Sachen zusammen erlebt. Und davon können wir schon stolz sein, finde ich. Was das alles geworden ist, davon hätten wir kaum geträumt, glaube ich, vor vielen Jahren. Aber ein Riesenrespekt. Alles Gute für deine letzte Saison in unserer SG. Ich hoffe, dass ihr am Ende mit der Tischale steht. Dann werde ich wahrscheinlich auch vorbeikommen für den Feier. Ne? Mach's gut und viel Spaß noch. Ciao, ciao.
Wir werden ihn gleich nochmal hören, aber dazu, ich glaube, es hängt ja ein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich war auch einmal auch in der Flensburger Geschäftsstelle, als ich mit Schmeschke gesprochen habe, hängt ja, glaube ich, ein riesen Plakat, kann man es gar nicht nennen, so eine Thomas Mogensen-Wand. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch da hängt, aber die hing da, als ich letztes Mal war.
Ja.
Ist sie noch, ist noch da, genau. Ist noch,
das war so eine große 10.
Genau, ja. Genau. Seine Rückennummer. Ja. Ihr habt ja schon GOG zusammen gemacht, dann so viele Jahre in Flensburg zusammen. 2018 ist Thomas Mogensen ja, glaube ich, gegangen nach der ersten Meisterschaft. Also von der SG weggegangen. Wie ist eure Verbindung? Klingt ja schon durch, dass ihr eigentlich so fast die ganze Karriere zusammen erlebt habt.
Aber das haben wir auch. Also wir haben ja wir haben als Jugendspieler haben wir ja gegeneinander gespielt. Und dann sind wir ja so in die U, was heißt das denn, U17, U19 und U21 Nationalmannschaft haben wir ja zusammengespielt. Ich bin dann ein Jahr vor ihnen nach GOG gekommen. Dann haben wir in GOG zusammengespielt. Das ist dann ist er nach Flensburg gegangen in 2007. Dann kam ich in 2008 und dann, wie du selber sagst, dann bis 2018 haben wir dann
lange Zeit. Ne?
Das sind viele, viele Jahre zusammen und das sagt natürlich auch alles, dass wir sind richtig gute Freunde und wie Mogi selber sagt, wir haben unglaublich viel zusammen erlebt. Natürlich haben wir auch, wir haben viele Siege zusammen, wir haben auch richtig, richtig viele Geschichten miteinander erlebt durch so viele Jahre und er sagt, dass er dankbar ist, aber das bin ich auch, weil ich habe auch mehrmals gesagt, dass eine von den Hauptgründen, dass ich auch so lange geschafft habe, Handball zu spielen auf so ein hohes Niveau, gehört auch Thomas Mogensen und Anna Seggert, weil das einfach zwei von meinen besten Freunde sind und ich habe die mitgehabt in meine Karriere für so viele Jahre. Und wir haben einander unterstützt seit so vielen Jahren auch und ich glaube, ohne einander dann wäre es auch nicht so ausgegangen, wie es ist.
Ich habe noch ein schönes Bild für dich. Das können jetzt die Zuhörer natürlich leider nicht sehen, aber das hat er uns noch geschickt,
ja,
der Thomas Mogensen. Ja. Erinnerst du dich?
Ich glaube, entweder ist das direkt davor oder direkt danach, als wir zurückkamen von der U21-Weltmeisterschaft.
Genau, das hat er uns auch geschrieben. Direkt danach, genau.
Ja, und da waren wir ja diesen vier Spieler von der U21-Mannschaft und wir vier waren unglaublich nah aneinander. Der letzte ist Jakob Green. Und er hat nicht die Reise geschafft nach die Bundesliga, aber wir hatten auch viele, viele gute Jahre in GOG zusammen, uns vier.
Ja. Aber dich erkennt man direkt. Du siehst jetzt ein bisschen älter aus, aber eigentlich siehst du immer noch genau aus wie vor 18 Jahren.
Ja, also ich finde, meine Frau sagt auch, also zum Glück siehst du ein bisschen älter aus jetzt, weil das da ist irgendwie zu jung.
Das ist noch ein bisschen Babyface, ja, das genau. Stimmt, aber das ist in dem Alter ja auch noch erlaubt. Ja. Ihr habt auch so unfassbar viel Erfolge zusammen gefeiert und das ist, glaube ich, die längste Sprachnachricht, die wir je bekommen haben, aber er schwelgt so schön in Erinnerung. Wir hören Thomas Mogensen nochmal gemeinsam zu, über die Flensburger Titel haben wir beide ja schon geredet, aber er wird auch ein bisschen was über die Internationalen sagen und da setzen wir dann nochmal an.
Jo. Ja, wir haben ja auch ein paar Highlights zusammen erlebt. Das, wovon man immer reden, ist ja die Triumphen, wo man den Pokal holt. Und da haben wir schon, finde ich, ein paar auch zusammen erlebt. Ne? Das erste dänische Meisterschaft in GOG als ganz kleine Jungs haben wir gefeiert, wie was weiß ich da. Wir haben ja fast 14 Tage in Folge getrunken und konnte kaum was anderes als feiern in die Wochen danach. Das war ein Riesenerlebnis. Dann war hier die Champions League 2014 in Flensburg, finde ich auch ein Riesenhighlight, war für mich vielleicht das größte Pokal, was ich gewonnen habe. Champions League hört sich schon überragend an, davon hat man ja immer geträumt. Konnte man den Pokal holen, das wäre ja das Geilste überhaupt. Ne? Und das haben wir auch dann zusammen erlebt in Köln für 20.000 Zuschauern. Gegen Kiel, das konnte kaum besser sein. Ne? Und ja, das war ein riesen, riesen Highlight. Und dann gehe ich ja auch mit mein einzige, eine von deinen beiden deutschen Meisterschaften in 2018. Nach so vielen Jahren ohne eine Meisterschaft in Flensburg. Wir wurden schon ein paar Mal oder fünf Zweiter. Das hat schon wehgetan. Das ist schon auch ein großes Ereignis, aber ja, uns hat den Meisterschaft gefehlt und das habe ich auf meinen letzten Tag in Flensburg erlebt, zusammen mit dir. Das war auch schon für mich ein Tag, den ich nie vergesse. Wir sind ja auch Europameister geworden in 2012 mit Dänemark. Unglaublich, was man da in sein eigenes Land erleben, auf Rathausplatz zu stehen, mit zwei Flieger hier so F-16. Ja, das ist schon krass, wenn man das so alles erzählen, was man da alles erleben. Davon können wir stundenlang sprechen und das werden wir hoffentlich auch nach unserer Karriere machen. Dann können wir in Ruhe ein geiles, großes, kaltes Bier trinken und davon reden. Das darf man gerne. Man darf stolz sein über was man erreicht haben und manchmal vergisst man auch, das vielleicht zu genießen, weil das alles so schnell geht und man hat immer neue Ziele. Ich freue mich schon, dass wir in Ruhe alles genießen können zusammen. Dann nehmen wir wahrscheinlich auch ein paar andere Kollegen mit und dann werden wir das schon machen. Das hoffe ich echt. Na, viel Spaß, das war's.
So, also, der konnte sich kaum noch einkriegen bei allem, aber ihr habt auch eben so viel zusammen erlebt und gewonnen. Vielen Dank an Thomas Mogensen. Wie ist das bei dir? Hast du das auch vor, so richtig schön nach der Karriere bei einem Bier nochmal in Erinnerungen zu schwelgen, wie er es sagt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja wie Mogi sagt, dass wenn wir etwas gewinnen, dann ist das ja, das ist ein unglaublicher Moment. Und ich sage auch immer, dass alle diese Trainingsstunden, was wir haben, dass das alles wert ist, wenn wir diesen 10 Minuten haben auf dem Podium und wo wir unsere Medaillen kriegen und den Pokal. Das ist die beste Gefühl, was überhaupt gibt. Aber das ist ja auch richtig, das dauert nicht lange, vor die nächste Ziele kommen. Und da kommt ja immer eine neue Saison oder immer eine neue Meisterschaft oder kommt immer was Neues. Und das hört ja nie auf. Und deswegen kommt neue Ziele und ein neuer Versuch auf etwas zu gewinnen, das kommt ja ständig. Und deswegen kann das auch schwer sein, einfach nur sich hinzusetzen und zu genießen, weil das wird ja oft diesen Feier, was oft gibt, an den Tag und vielleicht den Tag danach. Und dann ist das oft Schluss, weil dann geht die Fokus, wenn wir mit Nationalmannschaft sind, dann geht die Fokus wieder an der Verein, oder umgekehrt, Also die eine Meisterschaft haben wir hier in Flensburg, als wir das gewonnen haben, dann sind wir den Tag danach, waren wir im Trainingslager mit Dänemark.
Ja,
Also
Wahnsinn.
und deswegen kommt das ja immer ständig danach. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich auch für wenn ich mich hinsetzen können und sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich mich hinsetzen mit Mogi oder mit Egi oder mit beiden oder sonst jemand dazu und sagen, okay, dann gehen wir einmal durch, was haben wir eigentlich erlebt?
Ja, zu Recht. Finde ich großartig, wenn ihr zumindest dann mal Zeit habt, weil es ist, wie du sagst, ne, der Terminkalender ist so voll, dass nach dem einen großen Titel kommt direkt die nächste Riesenaufgabe. Vereinstitel haben wir vorhin schon durchgegangen, so die Nationalmannschaftstitel habt ihr auch. Er hat es vorhin schon gesagt, 2012 Europameister. Ihr habt in Rio die Olympiagoldmedaille geholt, so das Ziel aller Träume, glaube ich, für jeden Sportler in jeder Sportart. Ihr seid jetzt zweimal Weltmeister geworden. Also ihr habt ja wirklich alles abgeräumt, als so kleines Land eigentlich, aber unfassbar, was Dänemark geschafft hat die letzten Jahre. Gibt es da für dich so eins? Ich weiß nicht, ist es Olympiagold oder ist es dann doch der WM-Titel oder EM, weil es dein erstes war? Kannst du eins rausheben?
Also das ist richtig schwer für mich. Das ist ganz klar, dass das Olympia ist ja was Besonderes, weil das nur kommt jedes viertes Jahr und die Möglichkeiten eine Medaille und also überhaupt eine Medaille zu gewinnen und dann noch auch eine aus Gold zu gewinnen, ist natürlich sehr gering, ne? Also wir kriegen ja, also ich habe ja den drei Möglichkeiten bekommen in meine Karriere eine zu kriegen, aber viele kriegen nicht drei, kriegen vielleicht ein und deswegen ist das natürlich was Besonderes. Aber ich muss auch ehrlich sagen, den Weltmeistertitel in Dänemark
2019.
in eigene Halle mit 15.000 Dänen, mit diesen rote Wand, was war hinter diese eine Tor, wo wir kennen ja die Stehtribüne hier in Flensburg, und das haben die dann einfach verdoppelt in Dänemark. Und zu sehen diesen riesen rote Wand und Dänen überall und dann dazu die Art und Weise, wie wir diesen Turnier gespielt haben, wo wir ja,
Irre.
wir haben mehr oder weniger alle Mannschaften zerstört, die ganze Turnier und das war unglaublich, weil ich glaube, das ist etwas also das muss das beste Handball gewesen sein, was ich gespielt haben, also nicht mich persönlich, aber als Mannschaft.
Ja, das war ne, ich weiß noch, aus deutscher Sicht war das natürlich ein bisschen bitter, weil endlich mal wieder im Halbfinale. Dann schaffen wir es nicht gegen die Norweger. Ich dachte mir aber dann, ehrlich gesagt, im Finale eigentlich gut, dass es da passiert ist, weil dieses Finale, das hätte ja nur wehgetan, weil ihr habt ja wirklich jeden zerlegt. Wie war das einfach so, seid ihr da einmal losgerollt und nie wieder aufgehört? Oder viele scheitern ja auch an so einer riesen Erwartungshaltung im eigenen Land, ne? Das war ja für jeden klar, dass jetzt auch mal der WM-Titel daher soll.
Das ist natürlich auch eine Herausforderung, mit diesen Formen von Druck zu umgehen, dass du einfach Favorit bist in jedes Spiel und dass du schon vor dem Turnier auch Favorit bist für den Titel. Aber ja, und ich kann das auch nicht so ganz erklären, warum das so ausgegangen ist, aber da waren einfach nur ein Gefühl voneinander in die Mannschaft, dass wir schaffen das. Also wir hatten eine unglaubliche Sicherheit in die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Wir wussten genau, was zu tun in alle Bereichen, auf dem Spielfeld, aber auch neben, also zwischen die Spiele. Alle wussten genau, was zu tun, alle wussten genau, welche Rolle die hatten in die Mannschaft. Das hat einfach funktioniert. Und ich glaube, ich habe das schon damals gesagt, also ich habe das nie vorher gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir das wieder sehen werden,
Nee.
dass eine Mannschaft so souverän sind. Und
Was war euer engstes Spiel? Ihr habt doch gefühlt, also plus 5 war doch schon knapp
ja, ich
sozusagen, oder?
glaube tatsächlich, das war gegen Ägypten. Haben wir mit 5 gewonnen, glaube ich.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Also, wenn du an andere, ne, wir haben vorhin über Champions League geredet, wie eng das war mit 7 Meter werfen, aber
Ja.
irre. Kannst du das irgendwie erklären, wie dieses kleine, in Anführungszeichen, Land Dänemark, ne, wo man jetzt nicht sagen kann, ja gut, die haben ja auch so viele Leute da und so viele Handballer. Wie schafft das Dänemark so unfassbar gut zu sein die letzten Jahre, ganz speziell die letzten Jahre jetzt noch mal besser im Handball?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich, was ich auch früher gesagt habe, wir haben natürlich momentan zwei von den besten Spielern der ganzen Welt. Und dazu haben wir dann auch Rasmus Lauge, der besonders in 2019 überragend gespielt hat bei der Weltmeisterschaft. Ja, auch vor seiner Verletzung. Also ein unglaublicher Spieler wurde MVP in der Bundesliga, All-Star-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft. Und jetzt kommt er dann zurück von einer Verletzung. So, jetzt nehmen wir ja dann noch einen Weltklasse-Spieler dazu. Hoffentlich kommt er ja wieder gesund zurück und genauso stark, wie er vorher war. Und dann nehmen wir ja ihn dazu. Und das ist klar, wenn wir so eine Basis haben in einer Mannschaft, dass wir sagen können, okay, wir haben auf jeden Fall zwei von die besten, sogar vielleicht drei von die besten Spieler der ganzen Welt, dann haben wir schon einen guten Ausgangspunkt auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, dass ich so froh bin, dass ich dabei sein könnten bei diesen Reise, was wir als Nationalmannschaft gemacht haben, die letzten 10 Jahren, aber natürlich auch zu sehen, wie Mikkel und Niklas insbesondere sich entwickelt hat, von jungen Spieler bis Leistungsträger und Führungspersonen in der Mannschaft. Das war sehr schön zu erleben.
Weißt du, in Deutschland, das hast du ja sicher auch schon mal mitbekommen, sehnen sich ja alle so danach, ne? Dass wir auch so einen Mikkel Hansen mal wieder hätten. Ist ja die Frage, oder auch einen Niklas Landin, wie man den so entwickelt. Machen da die Dänen in der Jugendarbeit so? Ich habe da mit Juri Knorr mal drüber geredet, ob vielleicht so mehr Vertrauen gegeben werden müsste, dass einzelne Spieler auch mehr Fehler machen dürfen, von Anfang an mehr Verantwortung haben. Ist das in Dänemark so eine stärkere Fokussierung auf einzelne Talente oder wie kriegen die das hin?
Also man kann sagen, das ist wahrscheinlich da, wo diesen Playoffs gut reinkommen. Weil das gibt ja einfach die Mannschaften, auch die Spitzenmannschaften, die Möglichkeit, jungen Spieler die Chance zu geben während der regulären Saison. Weil wenn du da Fehler machst, wenn du mal ein Spiel verlierst, dann passiert eigentlich nichts, weil du schaffst trotzdem die Playoffs und in die Playoffs kannst du alles retten. Und das ist natürlich eine von den Sachen, wo man sagen könnte, das ist bestimmt gut für die jungen Spieler, dass die dann auch die Möglichkeit kriegen, mehr Spielzeit, mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen und davon was zu lernen, dass die mehr reif sind für Nationalmannschaft oder für die Bundesliga oder sonst was. Und dann haben wir natürlich auch viele guten Trainern. Also wir haben seit viele, viele Jahren sind wir ja richtig gut gewesen bei die Jugendnationalmannschaften. Und das heißt ja auch, dass wir ein Fundament und dass wir ein System hat in Dänemark, die einfach gut funktionieren. Und die immer wieder diesen neuen Talenten auch aussuchen können und aufbauen.
Und würdest du, ich meine, ich glaube, ein Playoff-System in der Bundesliga werden wir nie kriegen. Und ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Die ist an sich viel zu schön, die Liga, um das zu machen. Aber kannst du dir vorstellen, da sollte man aus deutscher Sicht mal so ein bisschen rübergucken, wie die Dänen das zum Beispiel mit den Jugendtrainern so machen, was du angesprochen hast? Kann man sich da was abgucken?
Ja, also ich finde das keine schlechte Idee, dass viele von den jungen deutschen Talenten vielleicht nach Dänemark gucken und sagen, okay, ich habe auf jeden Fall die Qualität dafür, spielen vielleicht Jugendnationalmannschaft in Deutschland, dass man dann auch sagt, okay, ich probiere es aus, nach Dänemark zu ziehen, weil ich weiß, da habe ich die Möglichkeit, auch mehr Spielzeit zu kriegen. Das finde ich keine schlechte Idee. Also die Deutschen also der Bundesliga ist die beste Liga der Welt. Das ist ohne Frage. Und ich verstehe auch diesen Ehrgeiz, in die Bundesliga zu spielen. Aber das Wichtigste für junge Spieler, finde ich, ist immer noch zu spielen. Und dann ist eine Sache, in die Bundesliga zu spielen. Aber wenn du immer auf der Bank sitzt, dann kannst du dich nur entwickeln beim Training. Und gut, das kannst du auch, da wird man auch besser, aber das ist ja beim Spiel, wo man richtig was lernt.
Ja, absolut. Ja, gut. Der Sprung, weil das Leistungsniveau ist so hoch, da ist der Sprung halt schwer für einen Jugendspieler,
Ja.
das direkt zu schaffen. Lasse, abschließend noch, du hast alles gewonnen. Aber du hast ja auch schon ganz schön harte Dinge wegstecken müssen, wo du ganz knapp dran vorbeigeschrappt bist. Ihr wart der ewige Vizemeister in Flensburg, wo es jahrelang knapp nicht gereicht hat. Du hast ganz oft ein Pokalfinale nicht gewinnen können, bis dann mal der erste DHB-Pokalsieg da war. Du bist Vizemeldmeister und alles geworden. Wie bist du mit diesen Niederlagen umgegangen?
Aber das ist auch sehr unterschiedlich, natürlich. Aber das ist ja dann auch das Gute, dass auch wenn du, so wie wenn du was gewinnst, dann wenn du etwas verlierst, dann kommen die nächsten Ziele ja auch wieder. Und insbesondere kann ich ja erinnern, die Pokalfinale in 2014, wo wir, ich glaube, das war ein Monat oder 1,5 Monate vor die Pokalfinale gegen Berlin, haben wir in Berlin gespielt und ich glaube, wir haben mit 10 oder 12 Toren gewonnen. Und dann spielen wir dann die Pokalfinale und wir verlieren das halt. Da hatten wir ja gerade dreimal hintereinander gegen Kiel verloren in die Pokalfinale und haben gedacht, okay, jetzt sind wir dran. Und dann verlieren wir das. Und das war ein unglaublich schlechtes Gefühl, da zu sitzen danach und haben den Gefühl, dass wir das alles weggeschmissen haben. Und dann haben wir denn 1,5 Monate später haben wir die Champions League gewonnen.
Irre eigentlich.
Und ja, eigentlich schon, weil also damals war das ja so, dass ich bin von die schlechteste Niederlage meine ganze Karriere bis die größte Erlebnis meine größte Karriere innerhalb von 1,5 Monaten.
Ja.
Und das ist ja eigentlich unfassbar.
Ah, Wahnsinn, das sagst du, das war eigentlich deine bitterste Niederlage mit der SG.
Das liegt auf, ja, mit der SG war ist das ja.
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 Und mit den Dänen war ja auch nicht klar, dass ihr jetzt, das war ja auch in der Spätphase deiner Karriere, dass ihr dann wirklich alles nochmal gewonnen habt. Das war ja auch nicht immer klar, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also die Niederlage, wo alle Niederlagen tun ja weh, irgendwie. Aber die Viertelfinale gegen Schweden in London 2012 war brutal für uns, weil wir fanden, wir waren die viel bessere Mannschaft. und haben das und hatte auch danach ein Gefühl, dass wir das selber weggeschmissen haben. Das war unglaublich bitter, weil das war auch mein erster Olympia und nach den Olympia in Peking für Dänemark, wo das auch ins Viertelfinale ausgeschieden sind, dann war diese London Olympia, das war die große Ziel. Wir sind als Europameister dahin gefahren und wir sollten auf jeden Fall eine Medaille mit nach Hause haben und am liebsten auch aus Gold. Und dann verlieren wir gegen eine Schwedenmannschaft, die auch Verletzungen hatten und das war unglaublich bitter. Also die beiden Niederlagen sind auf jeden Fall in meinen Top 3.
Mhm. Aber dann, du hast es offensichtlich geschafft, wie du vorhin gesagt hast, ne, anderthalb Monate nach der einen direkt wieder den größten Triumph. Gibt es da ein Geheimnis, wie man sich nicht zu lange aufhält mit solchen Niederlagen?
Nein, das ist schwer. Also wie gesagt, ich glaube grundsätzlich muss man sich so gut wie möglich vorbereiten und dann ist das ja auch so in Topsport, dass das oft über Kleinigkeiten geht. Und ich habe auch also wenn du zum Beispiel auf das Europameisterschaft in Serbien guckst, da 2012, als wir da gewinnen, also diese Turnier hätten wir also gar nicht gewinnen müssen. Also wir gehen weiter von die Gruppenphase mit 0 Punkte. Das ist vorher nie passiert, dass man dann in die Halbfinale gegangen sind. Das machen wir denn und dann gewinnen wir auch den Titel am Ende. Also das sollte eigentlich nicht passieren können. Aber deswegen ist das oft so in Topsport, dass das über Kleinigkeiten geht und man kann nicht immer, leider nicht immer die Kleinigkeiten auf unserer Seite haben, aber man kann die auf jeden Fall immer suchen und wenn man die sucht, dann kriegt man die auch ab und zu.
Ich habe noch einen kleinen Rausschmeißer, würde ich das nennen, für dich, denn wir haben noch einen anderen Kollegen, von dem wir nochmal eine Sprachnachricht für dich eingesammelt haben. Und du wirst am Ende gleich merken, warum ich die jetzt ganz für den Schluss dieses zweiten Teils aufgehoben habe.
Ja.
Ja, Lasse, es ist Zeit. Endlich, würde man sagen. Aber du siehst wirklich noch jung aus und fit aus. Du solltest natürlich die letzte Saison genießen. Du hast ja alles gewonnen, was man gewinnen kann. Aber es ist auch echt schön, mit einer deutschen Meisterschaft auch aufzuhören. Deine Familie wird wahrscheinlich glücklich werden, aber vergiss nicht, alles zu genießen. Und ich bin sehr froh, dass ich ein Teil von deiner Karriere war. Viel Erfolg und ja, hör auf mit den roten Karten. Das reicht mit deiner diese Saison. Mach's gut, Lasse, und viel, viel Erfolg.
Ich denke, ihr werdet ihn alle erkannt haben. Lubomir Vranjes, vielen, vielen Dank. Dein erst Teamkollege und dann der Champions League-Siegertrainer aus Flensburg. Hat er recht? Rote Karten, musst du dir das abgewöhnen, dein grobes Spiel?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ich bin ja eigentlich nicht so, wie sagt man, so, also mein Temperament ist ja eigentlich ganz gut, aber ab und zu dann kann das auch dann kann das auch zu viel werden, aber ich glaube, das gilt für die meisten und ich glaube auch, wie oft man sich fokussieren, dann klappt das nicht immer. Also das muss ich auf jeden Fall.
Ist er denn, ich weiß nicht, ist ja auch ein komisches Ding, ne, dass ihr zuerst zusammen gespielt habt und dann war er der Trainer, aber hat für euch immer gut funktioniert?
Ja, das hat es. Also ich finde, Jubo war zu der Zeit, wo er Trainer wurde, war er unglaublich gut für uns. Wir waren viele junge Leute zu der Zeitpunkt, die einfach eine Richtung gebraucht haben. Und das hatte Jubo. Jubo hatte eine Idee und eine Art und Weise, wie er spielen wollte. Und ich glaube, oder ich weiß, für mich Und für viele anderen war das genau der Richtige zu der Zeitpunkt. Das hat einfach richtig gut gepasst. Und er war ja auch sehr erfolgreich hier. Also das Spiel, was wir gespielt haben, war ja schön. Und das hat Spaß gemacht, hat ja Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und
vor allem für die Außen, ne? Wie du vorhin schon erzählt hast.
Genau. Also das war natürlich ein Riesenteil davon, aber ich glaube, für alle hier in Flensburg war das, hat das richtig Spaß gemacht. Natürlich müsste man sich auch einordnen unter diese Prämissen, was er hatte. Hatte er seine Idee und das sollte man auch folgen. Aber wenn man das irgendwie hingekriegt haben, dann war man auch erfolgreich im Zeitsystem und mit ihm als Trainer.
Bin gespannt, was wir von ihm noch hören. Ne? Also bei euch war er so lange, dann in Veszprém ist er nicht ganz so glücklich geworden. Und jetzt, mal gucken, Kristianstad war auch nicht so lange wie Flensburg. Ich bin gespannt. Ich würde mich auch freuen, wenn wir ihn mal wieder in der Bundesliga vielleicht.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht hat er nochmal irgendwann Lust. Super, Lasse, dann wir machen ein ganz kurzes Break, dann gibt es noch das schnelle Fragengewitter und dann haben wir es endlich geschafft. Wir quatschen ja auch schon eine halbe Ewigkeit. Lasse, du bist ja begeisterter Golfer, habe ich mir sagen lassen. Wir hatten das beste Handicap in Flensburg. Bist du das oder wer anders?
Ich glaube, momentan habe ich das. Also wenn Lars Christiansen erzählt ja nicht. Er ist ja kein Spieler. Ne?
Aha. Also, der war noch besser als du?
Er ist noch besser, ja.
Okay. Ich habe gelesen, du warst mal ehemaliger seeländischer Meister im Billard. Mhm. Bist du so ein Billardkönner?
Das war ich damals. Also bin ich angefangen, weil mein Papa auch in diesem Verein da gespielt hat. Und dann war ich mit ein paar Mal und hat Spaß gemacht. War ein bisschen ruhiger, als was ich sonst gemacht habe mit Handball und Tennis und Fußball. Und deswegen war eigentlich schön für mich, etwas anders zu probieren, wo ich mich auch hinsetzen müsste und ein bisschen überlegen.
Und was war der höchste Betrag, den du bei mal so einem Kneipenspiel gewonnen hast? Nein. Wenn man so gut im Billard ist, kann man doch mal wen rausfordern und so tun, als könnte man es nicht und den dann schön abziehen.
Ja, aber hast du das nie gemacht? Aber das ist das Problem, wenn du Profi-Handballer bist, dann hast du keine Zeit, in eine Kneipe zu gehen.
Also, ja, stimmt. So. Ja. Mein Denkfehler. Ich gehe mal von mir aus, weißt du. wer ist für dich der mental stärkste Sportler der Welt? Weil wir vorhin auch lange so über Mentalcoaching und so geredet haben.
Ja, also ich weiß nicht, wer der Beste ist, aber für mich war Roger Federer immer ein Vorbild.
Okay.
Natürlich, wie er gespielt hat, so elegant und aber auch so, wie er sich benimmt auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so erfolgreich sein kann, ohne auch die mentale Stärke nebenbei zu haben. Für mich ist das ihn.
Spannend. Ich finde, der war ja ein Heißsporn. Als Jugendlicher ist dann ruhig geworden. Ich dachte jetzt eher, du sagst Djokovic. Der gilt doch als das Mentalmonster. Aber der ist dir zu unausgeglichen? Oder was fehlt bei dem?
Ja, ich weiß nicht. Also das kann auch sein, weil ich vielleicht ein bisschen älter bin und Djokovic war nicht da, als ich so richtig angefangen bin mit Tennis. Mhm. Dann ist mein Herz für Roger auf jeden Fall erst da hingegangen und dann kann man ja nicht richtig weggehen. Das kann auch gut sein, aber ich finde, Roger hat bestimmt auch etwas, was Djokovic nicht hat.
Spannend. Wer ist der beste dänische Handballer aller Zeiten? Bis jetzt natürlich.
Das ist Mikkel Hansen.
Ja, wieso? Ja.
Weil er zuerst, weil er ein unglaublicher Handballspieler ist. Er kann alles, er hat unglaublich viel für Dänemark erreicht. Natürlich mit die Mannschaft, aber ohne ihn hätten wir das nicht geschafft. Das glaube ich nicht. Und dann auch, weil das ist nicht einfach, Handballspieler in Dänemark zu sein und so erfolgreich zu sein und so viel in die Öffentlichkeit zu sein, wie er ist. Und er schafft einfach alles sehr professionell. Ja, das ist sehr beeindruckend, was er macht. Und deswegen, das gehört dazu, finde ich, auch der Beste zu sein, dass man sich auch, dass man das auch gut halten außerhalb von das Spielfeld und nicht nur in das Spielfeld. Und denn wenn man dann in das Spielfeld guckt, mit so viel Druck zu haben, auf seine Person jedes Mal, wenn er auf dem Spielfeld geht und besonders für Dänemark, dann muss man einfach sagen, dann hat er geliefert.
Nimmt ja immer das Spiel an sich. Ja. Und dann kehrt er ja zurück nächsten Sommer. Wird spannend, wie es
ist. Ja, wird auch spannend,
wenn er wieder zu Hause ist. Ne? Ja. Dein Lieblingsbuch ist Herr der Ringe. Wer und warum ist dein Lieblingscharakter?
In Herr der Ringe? Das ist Legolas.
Ah, okay. Weil der ist so, ist er dir ein bisschen ähnlich?
Na, vielleicht so ähnlich wie mit Roger Federer. Er ist einfach elegant.
Ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und ganz zum Schluss, in deinem letzten SG-Jahr, die Chance auf 3 Titel hast du ja. Welchen hättest du am liebsten? Meister, Pokal, Champions League zum Abschluss.
Ja, also am liebsten hätte ich gerne alle 3, aber aber
auch nicht schlecht.
Nein, also das ist das weiß ich nicht. Ich möchte einfach unheimlich gerne mit einem Titel aufhören. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und wir müssen sehr, sehr hart dafür arbeiten. Aber wir haben die Mannschaft dafür, einen Titel zu gewinnen und vielleicht sogar mehr. Das ist ganz früh, über Titel zu reden. Also wir gucken, wenn wir auf der anderen Seite von Europameisterschaft kommen und dann gucken wir, was wir erreichen können und dann gehen wir all in.
Lasse, tausend Dank für deine Zeit. Jo. Hat sehr, sehr Bitteschön. Viel Spaß gemacht. War Bitteschön. Mir echt eine Ehre.
Bitteschön.
Ich wünsche dir noch alles, alles Gute für dein letztes SG-Jahr. Wir werden das ganz intensiv verfolgen und euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Gerne ein Abo dalassen und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao.